Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute und willkommen zum Zugfunk-Podcast. Dieses Mal wieder eine Sonderfolge und mit dabei ist der Hendrik.
Hallo, grüß dich.
Und wir haben uns hier heute zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen, was man wahrscheinlich als Fahrgast gar nicht so mitbekommt. Es geht um Lokführer und es geht um ganz spezielle Lokführer, nämlich vor allem geht es darum, wenn ein Eisenbahnverkehrsunternehmen einen Mangel an Lokführern hat. Wo kommen eigentlich Lokführer her, wenn die Eisenbahn Lokführer braucht, aber keine da sind?
Wir backen uns welche.
Ja, es geht halt leider nicht, aber es gibt da sowas wie Personalverleih. Also man kann sich Lokführer ausleihen. Ob man da eine Kaution hinterlegen muss, wir wissen es nicht. Hendrik weiß es auch nicht, aber wir haben da jemanden, der kennt sich damit aus. Und es ist nicht irgendjemand, sondern ich glaube, das ist auch ein Novum für diesen Podcast. Wir haben einen Chef, so einen richtigen. Wir haben uns den Thorsten mit dazu geholt. Hallo Thorsten.
Hallo ihr beiden und schön, dass ihr auch mal Chefs einladet. Freut mich, dass ihr ja nicht nur Mitarbeiter, die was tun.
Ja, sonst, und das Größte, was wir, glaube ich, mal hatten, war ein leitender Angestellter, aber ansonsten haben wir immer nur die Basismenschen und heute haben wir halt mal den Geschäftsführer und zwar den Geschäftsführer von welcher Firma?
Ja, ich bin der Geschäftsführer von der MEV. Die MEV sitzt in Mannheim und tatsächlich machen wir alles rund um die Lokführer, von dem Backen der Lokführer, nämlich der Ausbildung, bis hin zur Dienstleistung rund um das Thema Lokführer, ihr habt es ja schon gesagt, aber auch EVU-Leistung im Schienengüterverkehr. Also ein bisschen vielseitiger als nur Personaldienstleistungen, aber wir machen alles rund um den Lokführer.
Alles rund um den Lokführer, das klingt schon mal interessant. Ich würde sagen, bevor wir so ganz tief in das Thema einsteigen, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen auf die persönliche Ebene kommen. Du hast gesagt, du bist der Geschäftsführer, wirklich der MEV. Wofür steht eigentlich MEV?
Das ist eine Abkürzung für den alten Inhaber der MEV. Uns gibt es seit über 25 Jahren und eine Familie Meisig hat damals eine Idee gehabt, schon 1999, nämlich Dienstleistungen rund um die Eisenbahn anzubieten. Und alle denken immer, MEV steht für Mannheimer Eisenbahnverkehrsgesellschaft. Das stimmt aber gar nicht, obwohl wir in Mannheim sitzen, sondern für die Familie Meisig. Dafür steht das M.
Und das E und das V?
Für Eisenbahnverkehrsgesellschaft. Ah. Das ist wirklich einfach. Das ist Eisenbahn.
Ihr werdet nicht die Ersten, die sich im Nachhinein umbenennen und ihren alten Namen vergessen wollen. Wie bist du denn zu dem Job gekommen? Bist du alter Eisenbahner oder kommst du eher so aus der Management-Schiene?
Also tatsächlich bin ich so von meiner Grundprägung schon immer so ein Eisenbahnfreak gewesen. Schon als Jugendlicher oder als Kind und Jugendlicher hat mich das Thema Eisenbahn tierisch fasziniert. Und ich war immer begeistert damals, also ist jetzt schon ein bisschen her, ich bin 50, also schon Kindheit ist ein bisschen her. Ich war immer begeistert von der Eisenbahn, habe immer mich auch an die Strecke gestellt, teilweise so richtig Trainspotting gemacht, wie man heute dazu sagt. Und habe das dann so ein bisschen aufgegeben, als ich dann so die Tanzkurszeit kam. Da hat man halt andere Dinge gemacht. Da war es auch vielleicht nicht ganz so, ja, war es ein bisschen peinlicher, da Züge zu fotografieren. Das heißt, ich habe das Hobby dann so ein bisschen aufgegeben, habe aber während meines Studiums dann angefangen in Karlsruhe als Straßenbahnfahrer, also als studentischer Nebenjob. Aber es war natürlich ganz cool, beides zu verbinden, so das Hobby Eisenbahn und gleichzeitig das Geld verdienen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich in dem Bahnumfeld hängen geblieben bin. Erst als Unternehmensberater und dann bin ich bei der Deutschen Bahn, damals bei DB Cargo, hießen damals tatsächlich auch DB Cargo, so zum Thema Umbenennen, bin ich da als Berater eingestiegen und die haben irgendwann gesagt, komm, bevor du uns als Berater so hohe Tagessätze in Rechnung stellst, kannst du bei uns anfangen. Und das habe ich dann tatsächlich 2004 gemacht und habe dann bei DB Cargo angefangen in unterschiedlichsten Funktionen, war da auch mal in der Strategie, hab mal für Lokführer in der Region die Verantwortung getragen und hab irgendwann auch Planung gemacht vom Einzelwagensystem ganz zu KV, kann man alles noch erklären, was das ist, aber ich habe da viel Planung gemacht, auch Leistungseinkauf, also auch Leistungen unter anderem bei der MEV eingekauft und war zuletzt dann bei DB Cargo, um die Geschichte sehr kurz zu machen, zuletzt dann bei DB Cargo auch im Vorstand, bei Secret Nikuta im Vorstandsteam für etwa 2,5 Jahre und habe mich dann Ende 22 dazu entschieden, die DB Cargo zu verlassen. So das Alter, gerade so mit 49, 50 war auch so die Idee, nochmal was Neues zu machen und ich habe dann gesagt, ey, ich will eigentlich mal in Mittelstand gehen und weg aus dem Konzernumfeld, zu lange Konzern. Ich will mal was anderes sehen und habe dann die Chance genutzt, zur MEV als Geschäftsführer zu gehen, vor etwa 2 Jahren.
Ja, so einen Konzern im Rücken zu haben, hat natürlich Vorteile, aber man hat halt vielleicht auch das Gefühl, dass man da eingeschränkt ist und nicht die Freiheiten genießen kann, die man vielleicht im Mittelstand machen kann.
Genau, hat alles Vor- und Nachteile und ich wollte mal die andere Seite sehen, des Nicht-Konzerns und habe gesagt, ich will mal auf die mittelständische Seite gehen und muss sagen, das ist tatsächlich keine falsche Entscheidung gewesen, im Gegenteil, es ist tatsächlich das, was man sich so unter Mittelstand vorstellt, deutlich dynamischer, deutlich aktiver, aber man hat auch viele Themen, die einfach ja im Konzern deutlich besser strukturiert sind und auch wesentlich professioneller sind, das kann man auch einfach so sagen.
Ja, jetzt haben wir hier mal einen Geschäftsführer und da brennt mir schon die erste, sie hat noch gar nichts mit Eisenbahn zu tun, die Frage. Aber ich frage mich manchmal so, was macht eigentlich ein Geschäftsführer?
Also wenn du meine Kinder fragst, dann würden die sagen, Papa, du telefonierst ja den ganzen Tag und du bist ständig am Reden und machst du eigentlich auch mal was anderes und arbeitest du auch mal. Also das wäre jetzt die Zusammenfassung meiner Teenager-Kinder. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Das ist aber, glaube ich, auch nur die halbe Wahrheit. Also was mache ich als Geschäftsführer? Ich meine, ich kümmere mich quasi schon primär um erstmal meine Leute. Also das ist Personalführung, ist ein Riesenthema, direkte Mitarbeiter, aber auch sonst einfach den Leuten für Sorgen und Nöte zur Verfügung zu stehen. Das ist so ein Hauptthema. Also man glaubt gar nicht, welche Sorgen und Nöte es so gibt in der Firma. Das ist sicherlich das der Hauptteil meines Tages, mich mit den Leuten auseinandersetzen, mit den Leuten sprechen, Themen vorgeben, Ziele vorgeben, aber auch Entscheidungen treffen, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und sicherlich ist das Thema Entscheidungen treffen, das hört sich so banal an, aber es ist halt eine ganz große Bandbreite in so einem Geschäftsführerjob von der Frage, ja, ich sag mal, welche Fahrzeuge bekommen unsere Wagenmeister draußen als Autos? Das ist so, ich sag mal, eine Bandbreite über, wie sieht unser Logo künftig aus, bis hin zu, ja, wie sieht die Internetseite aus? Das ist dann auch alles so eher so abstraktere Management-Themen, aber es gibt auch genauso die Frage, wollen wir jetzt für den Kunden A eine Leistung erbringen? Wenn ja, zu welchem Preis? Oder fahren wir lieber für den Kunden B? Das kann ein Thema sein. Aber es können auch Themen sein. Ich sag mal, heute hatten wir eine Arbeitsausschusssitzung, also die berühmten ASA-Sitzungen, die gibt es im Konzern auch mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, wo es dann um mögliche Arbeitsunfälle, Prävention, Impfungen und was weiß ich auch geht. Also die Bandbreite ist sehr, sehr, sehr groß und tatsächlich ist vieles Entscheidungen treffen, vieles mit Mitarbeitern sprechen und letztendlich auch viel mit Kunden sprechen. Das ist dann die Vertriebsseite, wenn die Kunden anrufen, wenn es Probleme gibt oder auch wenn es einfach auch Ideen gibt für neue Zusammenarbeitsthemen, dann bin ich halt auch der erste Ansprechpartner typischerweise.
Das klingt nicht nach einem 8-Stunden-Job.
Nein, es ist kein 8-Stunden-Job, aber ich glaube, man muss auch nicht sagen, man ist den ganzen Tag nur unter Strom. Es gibt auch Phasen, da kann man sich auch rausziehen, auch als Geschäftsführer. Aber ich glaube schon, die ständige Erreichbarkeit ist halt auch ein Thema, die viele erwarten, wenn es da heißt, wir haben ein Problem, wir haben ein Thema, es ist was auf der Strecke los, wir brauchen mal eure Hilfe. Da kann es auch passieren, dass am Wochenende jemand anruft oder auch abends. Aber das ist zum Glück die absolute Ausnahme. Dafür hat man gute Mitarbeiter, die auch den Job eigentlich rund um die Uhr machen. Dafür haben wir eine 24/7-Dispo, die dann hoffentlich das Tagesgeschäft ganz gut abwickelt und halt, dass ich da mal abends oder nachts oder am Wochenende angerufen werde, das ist schon eher die Ausnahme.
Sehr gut.
Jetzt hattest du am Anfang ja schon gesagt, ihr verleiht Lokführer an andere Eisenbahnunternehmen. Ist das so ein Geschäftsfeld, das man wirklich braucht, also das auch wirklich wichtig ist und das Umsatz macht?
Ja, ich glaube, wenn man das Geschäft des Personalverleihs mal ein bisschen aufzieht und sagt, welche unterschiedlichen Modelle gibt es da eigentlich, dann sind wir in mehreren Modellen unterwegs. Und ich glaube, die muss man auch einmal beschreiben, um zu verstehen, was wir eigentlich machen und welchen Mehrwert wir hoffentlich auch für die Kunden leisten. Ich sag mal, das klassische Modell der Arbeitnehmerüberlassung, wie es so genannt wird, des Personalverleihs, wie man das so auch von Zeitarbeit und anderen Themen kennt, das ist so ein relativ kleines Feld bei uns. Das machen wir im hauptsächlichen im Personenverkehr mit etwa 80 Mitarbeitern, 80 Lokführerinnen und Lokführer, die wir quasi in Arbeitnehmerüberlassung an EVUs im Personenverkehr ausleihen. Das ist vom Geschäftsmodell so, dass sich da unsere Kunden aufgrund von Kündigungen, ja, neuen Verkehrsverträgen, dem Gewinn von neuen Verkehrsverträgen, verzögerten Ausbildungen oder was auch immer man sich da vorstellen kann, dass die in Unterbestand reinlaufen oder reingelaufen sind und sagen, um meine Leistung im Nahverkehr abzudecken, brauche ich Lokführer und die leihe ich mir quasi bei einer Firma wie der MEV. Das ist dann so, dass der Mitarbeiter eigentlich quasi wie ein Mitarbeiter des EVUs geführt wird. Also nicht nur eigentlich, sondern der ist Mitarbeiter des EVUs dann so im rein formalen juristischen Sinne. Der wird dort geführt, der wird dort überwacht, der wird dort auch eingesetzt im Rahmen eines Schichtplans, den das Unternehmen vorgibt. Was wir mit dem Mitarbeiter machen, ist, wir bezahlen den. Wir teilen auch seinen Urlaub ein. Also auch der Urlaub wird von uns eingeteilt. Wir haben auch den Tarifvertrag, der gilt. Er wird dann auch im Rahmen eines, in unserem Fall, eines Arbeitszykluses beim Kunden eingesetzt. Aber wir kümmern uns da nicht um konkrete Schichten. Das macht alles der Entleiher, der Kunde. Das heißt also, der Mitarbeiter ist quasi für uns nicht weg, sondern er ist beim Kunden. Wir betreuen den auch. Wir sind auch ständig für den da, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas ist, wenn er irgendwelche auch persönlichen Sorgen und Nöte hat. Das machen alles schon wir. Aber rein faktisch wird er eingesetzt vom Kunden.
Hast du gesagt, das ist nur ein Modell. Was gibt's denn da noch?
Das für uns größere Modell, wo wir auch, ich würde ganz sagen, Alleinstellungsmerkmal haben, aber das gibt's im Markt gar nicht so oft, ist das Thema Personaldienstleistungen zu erbringen. Da ist die Logik anders. Das machen wir heute auch hauptsächlich im Güterverkehr, nur im kleinen Maße im Personenverkehr. Da ist die Logik so, dass der Kunde sagt, ich brauche für Zug 4711 und 4712 brauche ich einen Lokführer, weil ich nicht genug Kapazitäten habe und die MEV deckt mir diese Leistung quasi komplett ab und setzt da Lokführer auf diese Leistung drauf und sorgt dafür, dass die Züge verkehren können und nicht ausfallen. Das ist insofern anders, dass wir hier die Schichtplanung machen. Wir entscheiden auch, welcher Lokführer fährt. Also da ist da nicht eine Entscheidung des Kunden, welche Schichten der Mitarbeiter fährt, sondern wir sagen, Lokführer Müller fährt heute den Zug 4711, morgen ist es Lokführer Meier und übermorgen ist es der Lokführer Schulze. Die drei fahren diese Leistung und das kann auch mal ein Vierter oder Fünfter sein. Einzige Voraussetzung, ihr seid ja alle Profis, ist die Zusatzbescheinigung des jeweiligen EVUs. Das heißt, die Mitarbeiter von uns haben im Normalfall zwischen 4 und 5 verschiedene Zusatzbescheinigungen von unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen und können bei denen dann sehr flexibel eingesetzt werden. Vorteil für den Kunden in dem Fall ist, dass er sich nicht drum kümmern muss, wenn die Mitarbeiter Urlaub haben. Er muss sich nicht drum kümmern, wenn die krank werden oder wenn die ausfallen, untauglich werden, was auch immer. Alles, was so im Lokführerleben passieren kann, da muss sich der Kunde nicht drum kümmern, sondern dass dann unsere Verantwortung, den Zug trotzdem zu fahren. Deshalb auch Dienstleistung und nicht Arbeitnehmerüberlassung.
Jetzt müssen wir ganz kurz für unsere Hörer noch erklären, was es mit dieser Zusatzbescheinigung auf sich hat. In der Ausbildung zum Lokführer macht man relativ schnell einen Führerschein. Mit dem kann man aber echt wenig anfangen. Damit man für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen wirklich fahren darf, braucht man von diesem Eisenbahnverkehrsunternehmen, also zum Beispiel von der DB Regio oder aber auch von der DB Fernverkehr oder von der MEV oder von National Express oder von Verio oder wie sie alle heißen mögen, diese Zusatzbescheinigung. Und erst mit dieser Zusatzbescheinigung in Kombination mit dem Führerschein darf man dann überhaupt erst Eisenbahn fahren.
Genau, sehr richtig erklärt. Und unser Geschäftsmodell ist quasi, die Leute möglichst fit zu machen für mehrere EVUs, für mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen und denen quasi zu ermöglichen, auch dort die sogenannten Eingangschecks, wie es typischerweise heißt, also die quasi die Prüfung für die Zusatzbescheinigung, die da bereiten wir unsere Kolleginnen und Kollegen vor, schicken die dann zum Kunden, dort werden die geprüft und erhalten dann die Zusatzbescheinigung, die dann überhaupt nur gemeinsam mit dem Führerschein dafür sorgt, dass die Mitarbeiter überhaupt auf dem Zug des jeweiligen Kunden fahren dürfen.
Aber bis wir zu dem Zeitpunkt gekommen sind, dass deine Mitarbeiter beim Kunden zum Einsatz kommen, da vergeht doch bestimmt noch einiges an Zeit. Also ich meine, jetzt habe ich eine Zugleistung, die möchte ich gefahren haben, weil ich kein eigenes Personal habe. Jetzt frage ich bei euch an, hier, ich habe einen Zug zu fahren. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, typischerweise machen wir so im Herbst, wenn die Verhandlungen fürs nächste Jahr stattfinden und auch die Fahrpläne dann irgendwie zurück sind von DB InfraGo, dann fängt ja die heiße Phase in der Planung für die EVUs an. Das heißt, dann wird dann auch gesagt, welche Leistung hat man überhaupt am Markt gewonnen? Welche Züge wird man im Folgejahr fahren? Welche Fahrpläne hat man eigentlich bekommen? Und dann steigen wir normalerweise in die Diskussion mit unseren Kunden ein und diskutieren, welche Pakete oder welche Zugleistungspakete werden wir im nächsten Jahr fahren. Also man kann sich jetzt so vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich von den Kunden, die wir im Güterverkehr haben, das ist so ein bisschen mehr als eine Handvoll, da sprechen wir jetzt, was Sinn macht fürs nächste Jahr an Zugleistungen für uns als MEV. Typischerweise versucht man da ähnliche Pakete wie im Vorjahr zu fahren, um auch die Ausbildungsaufwände möglichst klein zu halten. Stichwort Streckenkunde, also sprich die Frage, wie bin ich eigentlich kundig, was die Routen meines Zuges angeht. Also kenne ich die Signalstandorte, kenne ich die Infrastruktur, kenne ich die Anlagen, die ich da vor Ort passiere und wo ich meine Züge abstellen muss. Also die Streckenkunde muss ich dann machen, wenn ich neu irgendwo unterwegs bin. Deshalb versucht man halt die Wechsel von Jahr zu Jahr möglichst klein zu halten und macht jetzt quasi mit dem Kunden eine Vereinbarung, über welches Zugpaket wir im nächsten Jahr sprechen. Man legt einen Preis fest und man legt auch die mögliche Kapazität fest und wir sagen dann so etwa, wie viel Kapazitäten können wir dem Kunden zur Verfügung stellen.
Das ist ja überhaupt die Erkenntnis, dass Eisenbahn ja immer zum Jahreswechsel, das heißt nicht genau zum Jahreswechsel, sondern im Dezember zum Stichtag des Fahrplanwechsels quasi eine ganz neue Planung beginnt und sich daraufhin natürlich auch diese Personalplanung auswirkt. Das heißt, wenn alles am 14. Dezember zum Beispiel wieder von vorne anfängt, dann ist ja auch zu diesem Zeitpunkt dann die neue Personalplanung wieder fällig.
Genau, man könnte immer meinen, die Welt bleibt stehen. Das ist ein bisschen wie bei normalen Menschen, der Jahreswechsel Silvester auf Neujahr, wo die Welt neu beginnt. So ist halt bei der Eisenbahn immer das zweite Wochenende im Dezember, wo es dann losgeht und man denkt, oh, die Welt fängt neu an. Finden alle Kunden immer ein bisschen befremdlich, die so aus der Industrie kommen, weil für die meistens das Geschäftsjahr am 1. Januar anfängt. Ja, ja. Und die sagen immer, warum fangt ihr eigentlich schon immer so Mitte Dezember an zu diskutieren? Ja, weil es halt Eisenbahn ist und der Fahrplanwechsel da ist. Aber tatsächlich versuchen wir natürlich, die Wechsel auch für unsere Mitarbeiter so klein wie möglich zu halten von einem Jahr aufs andere. Aber es kann passieren, dass wir auch als Dienstleister tatsächlich mit einem Kunden nicht mehr weiterarbeiten und im nächsten Jahr eine völlig neue Kundenstruktur bekommen. Mhm. Also auch das gibt es. Selbst in den 2 Jahren, in denen ich jetzt bei der MEV bin, hat es schon die eine oder anderen Wechsel gegeben, weil Kunden den Bedarf nicht mehr haben, weil sie selber genug Lokführer haben oder einfach auch mal den Dienstleister tauschen.
Das ist ja total cool. Um das jetzt nochmal nachvollziehen zu können, wie das funktioniert. Ich stelle mir mal vor, ich bin Geschäftsführer eines Cargo-Unternehmens, das von den Kunden Aufträge annimmt. Nehmen wir mal was ganz Abstruses. Ich bin Chef der Augsburger Lokalbahn. Und jetzt kommt ein Augsburger Unternehmen auf mich zu und sagt, hier, ich habe für nächstes Jahr, da will ich jeden Tag 10 Züge fahren. Und ich so, ich habe aber gar nicht 10 Lokführer. Aber ich nehme den Auftrag trotzdem an und dann gehe ich damit zur MEV und sage, ich brauche hier, entweder gehe ich hin und ich sage, ich brauche von euch 10 Lokführer, das wäre dann diese Arbeitnehmerüberlassung, oder aber ich gehe her und sage, hey, ich habe 10 Leistungen, bitte fahrt mir die.
Genau, das wäre der typische Anruf, würde wahrscheinlich jetzt bei mir eingehen und du würdest sagen, ey, ganz dringend, der Kunde droht mit Auftrag, ich habe da eine Riesenleistung, kannst mir 10 Leute schicken.
Ja.
Oder 10 Leistungen übernehmen, wie auch immer, im Wert von 10 Leuten. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, naja, oh, sieht schwierig aus, weil wir sind eigentlich für nächstes Jahr schon ausverkauft. Also was tatsächlich der Fall ist, weil die Nachfrage das Angebot massiv übersteigt, gerade im Güterverkehr. Da würde ich sagen, müssen wir mal gucken, vielleicht so mit einem Jahr Vorlauf können wir drüber reden, aber so ganz kurzfristig ganz schwierig. Na, das wäre so leider die schlechte Aussage für den Kunden. Aber ich könnte jetzt auch sagen, ja, das passt bei uns eigentlich ganz gut ins System rein, weil wir sowieso Leistungen rund um Augsburg haben. Ach, das können wir doch ganz gut kombinieren. Komm, die Leistung übernehmen wir, die fahren wir. Dann würden wir tatsächlich Vertrag alles klären, würden unsere Leute in diese Eingangschecks für die Zusatzbescheinigung schicken und würden dann auch mit wahrscheinlich noch Streckenkunde fahren oder irgendwelche Themen noch machen, die vor Ort zu tun sind. Ortskenntnis erwerben in dem Werk, das Kunden rund um Augsburg. Ja. Und dann würden wir loslegen und würden fahren.
Das ist ja gerade noch die Idee. Jetzt hast du gesagt, ja, ihr habt Leistungen rund um Augsburg. Das kann man kombinieren. Also das würde bei euch funktionieren, dass ihr das ein und derselbe Lokführer für mich dann von mir aus von Augsburg nach München fährt und oder von Augsburg nach Mannheim und in Mannheim übernimmt derselbe Lokführer für ein anderes Unternehmen in eine andere Richtung den Zug.
Genau, das ist auch tatsächlich unser Vorteil oder unsere USP, sagt man so neudeutsch, der Verkaufsvorteil, den wir auch im Markt haben, dass wir tatsächlich aus dieser Dienstleistung herauskommen und für unterschiedliche Kunden auch kombiniert Leistungen fahren können. Also tatsächlich eine Leistung für den einen Kunden von München nach Hamburg und am nächsten Tag nach der Pause fährt der Lokführer wieder zurück von Hamburg nach Fulda und am nächsten Tag fährt er vielleicht von Fulda nach, ja, ich sag mal, irgendwo ins Ruhrgebiet für wieder ein anderes EVU. Solange er die Zusatzbescheinigung hat, ist das alles möglich. Machen wir jetzt auch nicht täglich, weil häufig auch die Leistungen ganz gut aufeinander passen. Dann fährt man halt in die eine Richtung für den gleichen Kunden wie in die andere Richtung. Aber wir kombinieren schon auch sehr häufig Leistungen, dass wir sagen, ja, da können wir die Produktivität steigern und schaffen es, Leerfahrten zu vermeiden.
Sehr cool.
Oder Gastfahrten zu vermeiden, muss man ja sagen in dem Fall.
Das bezieht sich aber immer nur auf den Lokführer, nicht um das Triebfahrzeug. Ne? Also ihr nehmt jetzt nicht das Triebfahrzeug, also die eine Vectron fahrt ihr von Augsburg nach Mannheim und dann fährt dieselbe Vectron für das andere Unternehmen wieder zurück, sondern es ist immer nur der Lokführer, der von einem Zug zum nächsten geht.
Genau, wir haben tatsächlich selbst keine Loks. Also wir sind wirklich reiner Personaldienstleister. Wir fahren zwar auch als Eisenbahnverkehrsunternehmen, also man kann sich so vorstellen, wir haben etwa 180 Mitarbeiter, also Lokführer im Bereich Güterverkehr. Und die fahren einerseits Dienstleistungen, andererseits fahren wir auch selbst unter eigener Sicherheitsbescheinigung als Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das machen wir aber nicht mit eigenen Lokomotiven, sondern auch da mit gestellten Lokomotiven vom Kunden. Das heißt, wir nutzen die Loks vom Kunden und von uns kommt Sicherheitsbescheinigung und Personal. Und aus dem Paket quasi Kunde bringt Auftrag der Industrie, der Kunde bringt Lokomotive, der Kunde bestellt auch im Regelfall die Trasse. Aber wir sind das ausführende Eisenbahnverkehrsunternehmen und wir bringen das flexible, quasi sehr flexible Personal bei. Und in dem Rahmen fahren wir Leistungen. Und da kann es dann schon auch mal sein, dass der Lokführer, der heute für das EVU MEV fährt, dass der morgen für einen unserer Kunden unter seiner Sicherheitsbescheinigung den nächsten Zug fährt. Das ist auch relativ regelmäßig der Fall.
Mhm. Jetzt sagtest du gerade eben, bei euren Kollegen im Güterverkehr, unterscheidet ihr da zwischen Güter- und Personenverkehr oder hat man auch bei euch die Möglichkeit, beides im Wechsel zu machen?
Tatsächlich unterscheiden wir vom Geschäftsmodell so ein Stück weit zwischen Personen- und Güterverkehr. Wir haben auch zwei unterschiedliche Sparten bei uns ausgeprägt, also auch tatsächlich historisch gewachsen, kann man fast so sagen, weil wir erleben, dass die Lokführer im Regelfall entweder Fensterzüge fahren wollen oder Frachtzüge. Es gibt selten Kollegen, die sagen, so wie früher in der Traktion, ich will heute mal das eine, morgen das andere fahren. Das haben wir auch immer noch. Die sagen, ich wechsle mal zwischen den beiden Geschäften. Aber tatsächlich ist bei uns auch so, dass viele Lokführer sagen, nee, ich bleib weg mit dem Güterverkehr. Da muss ich so viel kuppeln, rangieren und machen und tun. Ach, und außerdem immer nachts komische Zeiten, wann er da fährt. Lass mich lieber im Personenverkehr sein. Andere sagen dann eher, also diese Fahrgäste, das ist auch nicht so ganz meins. Ach, ich fahre da ganz gerne nachts allein im Güterverkehr und kuppeln macht mir überhaupt nichts. Also wir haben so beide Typen an Lokführern, was aber schon möglich ist, dass wir auch wechseln. Und ich habe so 2, 3 Beispiele vor Augen, die auch mal gesagt haben, ey, ich will jetzt mal zur Abwechslung, habe jetzt so viele Jahre Güterverkehr gemacht, lass mich doch mal zur Abwechslung für 1, 2 Jahre zum Personenverkehrskunden und ich will mal jetzt 2 Jahre einfach Linienverkehr machen und ich möchte einfach mal ganz normal Nahverkehr fahren und dann kann der auch genauso gut wieder zurückkommen und sagen, ey, hat jetzt mal gereicht, ich will jetzt wieder ein bisschen Abenteuer und fahre Güterverkehr. Also alles ist möglich, nichts muss, alles kann, würde ich mal sagen und wir machen es sehr abhängig von dem, was unsere Mitarbeiter auch wollen.
Das klingt sehr gut. Jetzt muss man auch für unsere Hörer erklären, es sind natürlich auch gewisse Regularien oder andere Bescheinigungen hinter dem Personenverkehr und hinter dem Güterverkehr, die man dann entsprechend mitbringen muss bzw. haben muss. Also gerade was so angeht, Wagenprüfer, ne, Wagenprüfer G für Güterverkehr, Wagenprüfer für den Personenverkehr, dann Zugbeeinflussungssysteme nicht, aber Türschließsysteme, also ein Cargonaut, der hat von Türschließsystem und Abfertigung keine Ahnung. Der ist sein eigener Herr. Und dementsprechend gibt's da natürlich Sachen, die man dann entsprechend schulen muss. Aber das geht natürlich.
Ja, wir bilden ja auch selber aus. Also die MEV hat auch eine sehr, sehr große Lokführerschule mit mehreren Standorten und da bilden wir unsere eigenen Leute aus, aber natürlich auch für den Markt. Ich meine, nicht jeder bleibt dann tatsächlich am Ende bei uns. Und in der Ausbildung machen wir für unsere eigene Ausbildung tatsächlich eine Vollausbildung Personen- und Güterverkehr. Das ist nicht üblich, wenn man jetzt beim Nahverkehrsunternehmen seine Ausbildung normalerweise macht, dann schult man eigentlich nur diese Personenverkehrsthemen. Wagenprüfer P, man macht die ganzen Türschließeinrichtungen und Abfertigung. Wir machen beides. Also unsere Kollegen, die bei uns in der Schule die Ausbildung durchlaufen, haben sowohl die Wagenprüfer Güterverkehr G und Wagenprüfer Personenverkehr, kennen auch alle Abfertigungsthemen und. Die Frage, können Sie wirklich alles am Ende? Ja, Sie haben es zumindest mal in der Ausbildung gelernt. Ich glaube, wenn jemand jetzt viele Jahre Güterverkehr gefahren ist, dann muss man ihn natürlich auch wieder fit machen für den Personenverkehr. Umgekehrt genauso, wenn einer eigentlich nach seiner Ausbildung nie mehr einen Güterzug gekuppelt hat oder einen Güterzug rangiert hat, würde ich sagen, da ist eine Ausbildung auch sehr vonnöten oder eine Aufschulung nochmal sehr vonnöten. Aber jemand, der es mal gelernt hat, tut sich da deutlich leichter als jemand, der noch nie was davon gehört hat. Also von daher ist da eine Flexibilität schon sehr gut gegeben.
Ja, natürlich, mal abgesehen davon, so eine Auffrischung, das kann man halt in einem Tag oder zwei machen, aber so eine grundsätzliche Ausbildung ist natürlich viel länger und was ausgebildet wurde, muss natürlich wieder geprüft werden. Da haben wir noch ganz andere Themen. Was mich jetzt interessieren würde, was wir vielleicht schon so ein bisschen angekratzt haben, ist so der Zeitrahmen. Als ich vorhin mein kleines Szenario mit meiner Augsburger Lokalbahn angebracht habe, da meintest du sehr schnell, naja, für dieses Jahr eher wahrscheinlich nichts. Schauen wir mal nächstes Jahr. Wie kurzfristig ist dann Dienstleistung oder so eine Arbeitnehmerüberlassung?
Also tatsächlich ist die Arbeitnehmerüberlassung teilweise so, dass die Kunden anfragen, sagen, wir brauchen nächsten Monat einen Mitarbeiter, weil uns ist gerade jemand ausgefallen oder ja, wir haben mehrere Untauglichkeiten bekommen. Habt ihr jemanden, den ihr kurzfristig stellen könnt? Dann wird natürlich geschaut, hat der das Fahrzeug schon, also kann der die entsprechende Baureihe fahren? Kennt der die Strecke möglicherweise sogar schon, weil er schon mal da war und. Also da wird natürlich erstmal die Frage gestellt, habt ihr passendes Personal für den Zweck, für den ich das brauche? Und wenn wir jetzt jemand haben, der auch möglicherweise gar nicht im Einsatz ist beim Kunden, dann geht es recht zügig. Dann fangen wir an und sagen, okay, der kann im nächsten Monat oder in 2 Monaten ohne Probleme zum Einsatz kommen. Wir schauen, dass wir ihn rausdrehen aus seinen jetzigen Aufgaben oder dass wir ihn so schnell wie möglich auch fit machen für den Kunden und dann kann der zum Einsatz kommen. Das ist im Personenverkehr teilweise wirklich mit kurzer Frist möglich, wenn das Personal gerade frei ist. Wenn es in Aufträgen gebunden ist, dann natürlich nicht, aber wir haben immer so einen gewissen Wechsel, weil natürlich immer Mitarbeiter auch mal aus dem Auftrag ausscheiden, der nächste Auftrag erst in einem Monat anfängt oder in 2 Monaten oder gerade gar keiner da ist, sondern wir erst noch suchen, dann geht sowas sehr schnell. Im Cargo-Bereich ähnlich, wenn wir sagen, wir haben jetzt nicht eine Vollauslastung von Personal, was wir leider momentan tatsächlich haben, also wir müssen gucken, so viele Leistungen, wie kriegen wir das überhaupt hin? Aber wenn im Normalfall auch da, wenn jemand kurzfristig ein Problem hat, dann versucht man eine Lösung zu finden und sagen, komm, wir helfen dir, wir kriegen das hin. Wenn es jetzt nicht gerade 5, 6, 7, 8 Lokführer sind, die auf einmal neu eingesetzt werden müssen, also im kleineren Rahmen können wir auch kurzfristig helfen, im Regelfall.
Jetzt hast du von kurzfristig gesprochen.
Ja, das ist dann, also kurzfristig, sagen wir, was ist kurzfristig? Genau, genau. Gute Frage. Da sind wir dann eher so im Tage- bis Wochenvorlauf. Und da hängt es dann stark davon ab, sind die Mitarbeiter schon für das Unternehmen gefahren? Haben die eine Zusatzbescheinigung für das EVU? Ja. Dann geht es natürlich viel schneller. Deshalb sind auch uns Bestandskunden, die sagen, hab mal was Neues, was ich fahren will. Da ist es deutlich einfacher, wenn es jetzt wirklich ein kompletter Neukunde ist, wo wir unsere Mitarbeiter erst auf das betriebliche Regelwerk schulen müssen, also sprich das, was das EVU an Vorgaben macht für den Lokführer, was dann auch die Grundlage für die Prüfung, für diese Zusatzbescheinigung ist. Wenn wir hier die Mitarbeiter erst schulen müssen auf das betriebliche Regelwerk, dann dauert das auch länger, dann hat man eine gewisse Vorlaufzeit, aber auch das ist in Monatsfrist ganz gut erledigt.
Es funktioniert aber nicht so, dass, naja, ich jetzt als EVU feststelle, jetzt haben wir gerade Grippewelle. Die Krankmeldungen kommen rein. Ich rufe mal eben bei der MEV an, ob die nächste Woche uns 3 Lokführer schicken können.
Also wenn du vorher noch nicht bei uns Kunde warst, würde ich sagen, also gerne als Stammkunde kannst du gerne kommen und mehr Leistung wollen, aber so als Neukunde stell dich erstmal hinten an. Also da würde ich tatsächlich wahrscheinlich dann sagen, nee, also komm, in dem Fall, sorry, geht nicht. Aber wir haben natürlich bei unseren Bestandskunden tatsächlich solche Situationen, dass Krankengrippewelle kommt und da ist das dann schon so, dass wir auch deutlich mehr Leistung, wenn möglich, fahren in solchen Wochen. Da wird dann auch hin und her geschoben und dann fahren wir plötzlich die doppelte Anzahl an Stunden, die wir gar nicht geplant hatten. Also sowas kommt dann schon auch vor, weil einfach da helfen wir auch. Da ist der Dienstleistungsgedanke da, die Leute können das, weil sie alle schon die Zusatzbescheinigung haben, da helfen wir sehr schnell. Aber wenn du jetzt heute sagen würdest, sorry, meine Leute sind krank, kannst du morgen einsteigen bei mir und wir haben noch nie zusammengearbeitet, da würde ich sagen, da lohnt sich der Aufwand auch der Ertüchtigung der Leute gar nicht.
Ja. Ich würde in das Thema jetzt so richtig nochmal reintauchen wollen, nachdem wir jetzt so grundsätzlich verstanden haben, wie das funktioniert. Es ist ja auch gar nicht so ein einfaches Thema. Also in jedes Unternehmen, was ich reinkomme, gibt es hunderte verschiedener Regelungen und nicht nur Regelungen, sondern ja auch Arbeitsmittel, Apps, Tablets, Regelwerke. Wie funktioniert das? Ich kann mir das nur so sehr schwer vorstellen. Ich würde mal ganz oben anfangen. Wir haben schon angesprochen Streckenkenntnis. Also ein Lokführer muss für eine Strecke, die er planmäßig befährt, Streckenkunde besitzen. Nee, er muss Streckenkenntnis besitzen und Streckenkunde machen.
Genau.
Wie stellt ihr das sicher, dass der Mitarbeiter die Streckenkenntnis erhält?
Also tatsächlich, wenn wir jetzt neue Lokführer, die doch gar nichts haben, also jemand, der bei uns aus der Ausbildung kommt, dann fährt er typischerweise in seinen Ausbildungsfahrten schon eine Strecke. Bei uns ist es häufig so Hamburg-Fulda, so die Ecke, oder Bremerhaven-Fulda. Also sagen wir, bei uns immer die Nordschichten, wie wir das dann immer so nennen. Also im Norden, da fahren dann viele ihre Ausbildungsfahrten. Und da sind die dann schon streckenkundig, allein schon über die Ausbildungsfahrten zwischen, sagen wir, Fulda und Norddeutschland. Das ist ja dann aber nur eine Strecke. Das heißt, da können Sie dann vielleicht im Einstieg bei einem unserer Kunden anfangen und können dort Züge, die genau auf der Relation fahren, dann können die halt übernehmen. Das ist so der typische Einstieg. Aber damit kann ich ja noch keinen Blumentopf gewinnen und kann sagen, ich habe die super flexiblen Lokführer, die überall einsetzbar sind. Dann lacht sich ja jeder tot und sagt, naja, ihr fahrt zwischen Hamburg und Fulda, was ist denn da flexibel? Deshalb versuchen wir im Lauf der Jahre, und das ist teilweise wirklich ein Jahresthema und nicht ein Monatsthema, die Leute immer weiter fit zu machen auf weiteren Strecken. Das heißt, da kommt dann, wenn jetzt einer von Fulda nach Hamburg gefahren ist, dann kommt vielleicht Fulda-Passau dazu, dann kommt irgendwie Fulda-Aschaffenburg, irgendwie Frankfurt, was weiß ich, dann kommt halt so die Westschiene noch dazu, dann ist er vielleicht mal bis Mannheim gefahren. Und wir versuchen das Stück für Stück aufzubauen und die Leute streckenkundig zu machen in immer größeren Netzen in Deutschland. Das dauert eine ziemliche Zeit, weil man muss ja nicht nur einmal auf so einer Strecke fahren, sondern muss zweimal die Richtung fahren und das Tag und Nacht noch. So ist unser Regelwerk, sieht das vor. Teilweise haben die Kunden noch etwas andere Regelungen. Das heißt, man muss schon recht häufig eine Strecke befahren. Von daher dauert es, bis man wirklich deutschlandweit streckenkundig ist. Wir haben aber Lokführer und gar nicht so wenige, die tatsächlich in weiten Teilen Deutschlands Streckenkunde haben. Wie geht das? Ich sag mal, langjährige Erfahrung hilft. Also wir haben Lokführer, die schon über 20 Jahre bei uns sind und auch im Regelfall längere Zugleistungen fahren. Also die auch dann im Spotverkehr, so typischerweise Mineralölverkehr, der so durch ganz Deutschland fährt, die halt Leistungen auch mal wirklich durch halb oder sogar ganz Deutschland fahren. Natürlich mit entsprechenden Pausen, die werden auch mal abgelöst zwischendrin. So ist es nicht, dass sie von Passau bis Padborg durchfahren. Aber die kommen halt durch auf vielen Strecken durch Deutschland. Und die sind tatsächlich dann streckenkundig in ganz Deutschland. Aber typischerweise dauert es mehrere Jahre, bis jemand mal wirklich ein größeres Netzwerk kann. Dauert sehr, sehr lange. Und er muss beim richtigen EVU sein, muss man auch sagen, oder beim richtigen Dienstleister. Weil viele unserer Kunden und auch unsere Wettbewerber haben halt nur Kollegen, die zwischen Hamburg und Fulda fahren können und sonst nichts.
Jetzt hast du so ein bisschen meine Neugierde geweckt. Du hast gesagt, ihr seid ein Unternehmen mit Sitz in Mannheim. Eure Lokführer beginnen aber Hamburg-Fulda. Wie passt das zusammen?
Wir beamen noch nicht leider. Das wäre so mein Traum für die Zukunft, dass wir die Anreise per Beamen machen können. Aber da arbeiten wir noch dran. Nein, tatsächlich ist es so, unsere Mitarbeiter haben Dienstbeginn am Bahnhof ihres Wohnorts. Das ist tatsächlich so definiert. Also wenn jemand jetzt haben wir gesagt, in Mannheim sitzen wir, da wohnen leider die wenigsten Lokführer. Aber wenn jetzt jemand in Cuxhaven wohnt, um mal irgendwas sehr weit wegzunehmen. Ja. Und zu sagen, der wohnt in Cuxhaven, da ist typischerweise vielleicht ein bisschen Autoverkehr, aber so wahnsinnig viele Güterzüge werden dort nicht starten. Also zahlen wir ihm quasi die Anfahrt, so ist im Tarif auch festgelegt, was wir da zahlen, aber wir zahlen quasi die Anfahrt zu seinem ersten Zug. Das heißt, wenn der jetzt in Cuxhaven wohnt, wird man vielleicht schauen, oh, Hamburg ist ja gar nicht so weit, dass seine erste Zugleistung in Hamburg beginnt. Und seine erste Zugleistung heißt bei uns in seinem Arbeitszyklus. Also unsere Mitarbeiter haben einen sogenannten Arbeitszyklus, so nennt sich das. Das heißt, sie sind mehrere Tage am Stück unterwegs, sind dazwischen im Hotel und haben dann wieder mehrere Tage frei. Da gibt's unterschiedliche Modelle. Wir haben alle möglichen Ausprägungen, aber so ist der Grundsatz. Die Leute sind mehrere Tage unterwegs, da immer im Hotel untergebracht und sind dann wieder mehrere Tage zu Hause. Und wir versuchen den Mitarbeiter, diesen Beispiel Cuxhaven, der fängt dann seine erste Leistung in Hamburg an, fährt dann von Hamburg nach Fulda, vielleicht die nächste Leistung von Fulda nach Passau, dann fährt er wieder von Passau nach Fulda, dann vielleicht nochmal von Fulda nach Mainz-Bischofsheim und dann eine Leistung den Rhein hoch irgendwo nach Duisburg und dann ist der Arbeitszyklus möglicherweise schon zu Ende und er fährt wieder nach Hause nach Cuxhaven. So ist die Logik, die wir haben. Das heißt, die Mitarbeiter wohnen zu Hause und haben, wenn man so will, den Dienstbeginn eigentlich am Wohnort wir haben es jetzt einfach so geregelt, der Bahnhof des Wohnortes, der nächstgelegene Bahnhof ist der Dienstbeginn.
Das ist mal eine coole Regelung.
Ja, kommt dir vor allem entgegen, wenn du wirklich nicht so in der Mitte Deutschlands. Und ich meine jetzt tatsächlich so, wer in Fulda wohnt, dem ist es vielleicht relativ egal, auch für welches EVU er arbeitet, weil ja, da kommen alle vorbei. Ich würde mal sagen, ob ich da bei einem unserer Kunden in Fulda die Züge übernehme oder bei uns arbeite, ist dann auch egal. Da würde ich vielleicht sagen, komm, geh lieber zu jemandem, der dort auch typischerweise sitzt. Wenn ich aber ein bisschen weiter weg vom Schuss lebe oder wohne und sage, ich habe da ein schönes Häuschen, ich wohne da mit meiner Familie und fühle mich da eigentlich total wohl, habe da auch alles, was ich brauche und vielleicht auch die Lebenshaltungskosten nicht so wahnsinnig hoch, dann ist es schwierig, dort genau als Lokführer zu arbeiten. Und zu sagen, ich fahre halt jeden Tag von Cuxhaven nach Maschen und mache dort Dienstbeginn für ein EVU, das muss man auch erstmal wollen und auch sich leisten können. Ich sage mal, da brauchst du ein Auto, typischerweise fängst du nachts an, da zahlt dir keiner die Anfahrt und, und. Und da sind wir halt anders aufgestellt. Wir sagen, ja klar, du bist mehrere Tage im Hotel, das ist vielleicht der Nachteil. Manche finden das auch gar nicht als Nachteil, die sagen, cool, macht mir wenigstens einer das Bett und kocht mir das Frühstück. Also es gibt auch die Einstellung. Und dann sage ich, okay, wir kümmern uns aber darum, dass du zum Zug kommst. Du musst dich um nichts kümmern. Wir buchen dir die Hotels, wir buchen dir die Anfahrt, beziehungsweise du hast eine Bahncard 100, du fährst einfach dahin und dann bist du einfach, ja, du bist umsorgt und bist versorgt mit Mobilität.
Kannst du da eine Zahl dran machen? Wie lange bin ich denn unterwegs?
Also wir haben tatsächlich unterschiedliche Modelle. Deshalb ist es immer so schwierig, so pauschal zu sagen. Wir haben im Tarifvertrag tatsächlich eine Regelung, dass man bis zu 10 Tage arbeiten kann, also Ausbleibezeit hat. Das heißt also von Dienstbeginn, ich sage jetzt mal Haustür, machen wir es mal einfach, bis wieder Ende Haustür kann man bis zu 10 Tage, also 240 Stunden ist da genauerweise geregelt, das sind 10 Tage, kann man außer Haus sein. Haben wir teilweise auch diesen Fall, weil wir, sagen wir mal, Leute, die irgendwo wirklich weit weg wohnen, die auf Rügen wohnen oder, also solche Fälle gibt es, oder direkt an, was weiß ich, an der tschechischen Grenze, polnischen Grenze wohnen, die sagen, das passt mir schon, da habe ich nicht so viel Anfahrt und mache trotzdem viele Stunden, 10 Tage weg. Ich bin dann wieder, und das sagt der Tarifvertrag, mindestens 4 Tage zu Hause und dann wieder 10 Tage. Das wäre das absolute Extremmodell, wo ich sagen würde, das kommt ganz selten vor, dass wir wirklich 10 Tage, 4 Tage machen. Weil typischerweise hättest du schon nach 3 Zyklen die Arbeitszeit von 3 Monaten voll und würdest dann eh zu Hause bleiben. Also von daher ist diese Frage, wie lange bin ich weg? Maximal 10 Tage. Wie lange bin ich zu Hause? Minimal 4 Tage. Aber ich würde mal sagen, im Regelfall bist du deutlich mehr zu Hause, hast deutlich mehr freie Tage, aber kannst halt bis zu 10 Tage unterwegs sein. Wir haben aber auch viele Modelle und das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Deshalb sage ich auch individuell ein bisschen unterschiedlich, je nach Wohnort. Wenn jemand nah wohnt, also jemand, der in Mannheim wohnt, als Beispiel, oder in Fulda wohnt, tatsächlich bei uns arbeitet, wo quasi eh jeden Tag die Züge vorbeikommen und der eigentlich immer wieder an seiner Haustür vorbeifährt, da haben wir auch Kollegen, die jede zweite Nacht zu Hause sind. Man kann es nicht garantieren, aber ich sag mal, das ist dann auch so, dass die Planung schon sagt, komm, da sparen wir uns aufs Hotel und du bist jede zweite Nacht zu Hause. Das ist auch möglich. Oder wir haben Kollegen, die sagen, ich bin 7 Tage unterwegs, dann 3 oder 4 Tage zu Hause. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt, was die Individualität auch schwierig macht in der Planung. Also ich sag mal, für einen Planer ist es nicht so, dass man sagt, ja, ist auch klar, ich habe einen Dienstplan, alle gleich, sondern eigentlich planen wir sehr individuell das, was unsere Mitarbeiter brauchen und was zu ihrem Wohnort passt.
Finde ich ein sehr cooles Modell. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich da jetzt zum Beispiel 7 Tage weg bin, wie viel habe ich jetzt davon Arbeitszeit? Also irgendwann muss ich auch mal schlafen.
Genau, also du hast typische Mindestruhezeiten. Also ich sag mal, wenn man jetzt mal ganz, ganz banal jetzt mal so einen 24-Stunden-Tag sieht. Also wie lange fährt man typischerweise einen Zug? Ja, ich meine, man kann auch maximal 14 Stunden fahren, aber das ist ja nicht die Regel. Ich sage jetzt mal, 10 Stunden wird jetzt mal eine normale Zugfahrt irgendwie dauern. Wenn man sagt, ich habe zwischendrin eine Pause, egal ob ich den Zug Pause auf der Lok mache oder unterwegs Pause mache oder ob ich absteige und einen Gegenzug fahre. Aber ich sag mal, 10 Stunden Arbeitszeit und danach wird man typischerweise mindestens 12 Stunden im Hotel sein, vielleicht auch länger, hat da seine Ruhe, hat seine Übernachtung, kann frühstücken, essen, je nachdem zu welcher Tageszeit man da ist und geht dann in die nächste Leistung rein. Unsere Mitarbeiter hassen es, die meisten hassen es tatsächlich, lange Ruhezeiten zu haben. Also wir haben auch tatsächlich eine Regelung, dass über 24 Stunden in einem Hotel nicht gut ist. Also ist auch wirklich wirtschaftlich total bescheuert, aber unsere Mitarbeiter wollen das auch nicht, weil sie sagen, ich will arbeiten, ich will Arbeitszeit voll machen, wenn ich schon nicht zu Hause bin, was soll ich in dem Hotel? Ja. Das heißt also, tatsächlich sind alle Beteiligten bestrebt, die Ruhezeit so lang wie nötig, aber eigentlich so kurz wie möglich zu machen, dass man dann die nächste Schicht wieder fahren kann.
Absolut nachvollziehbar. Kommen wir wieder weg so ein bisschen von der Arbeitszeit und mehr zu diesen Regelungen. Ja, die Eisenbahn. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen hat x unterschiedliche Regelungen. Und da sind es so Banalitäten wie melde ich mich zum Dienst? Muss ich an der Dienststelle sein oder beginne ich meinen Dienst auf dem Bahnsteig? Was für Unterlagen muss ich dabei haben? Welche Ausrüstungsgegenstände? Wie kriegt ihr das unter einen Hut, wenn ein Mitarbeiter womöglich sogar innerhalb seiner Schicht für mehrere unterschiedliche IVUs fährt?
Wir haben schlaue Mitarbeiter. Nein, also ja, das auch, aber wir haben schlaue Mitarbeiter. Nein, also tatsächlich ist das schon so, dass wir das so versuchen, so einfach wie möglich zu machen. Also unsere Mitarbeiter haben alle ein Tablet und alle natürlich ein Handy, ist klar. Da fing es aber schon an, wir haben historisch bedingt immer Apple-Geräte. Warum auch immer, also ich habe privat auch ein Apple-Gerät, aber warum auch immer hatten unsere Lokführer schon immer iPhones und iPads.
Ihr seid mir spontan sympathisch geworden.
Ja, wenn ihr jetzt aber so im DB-Umfeld wisst, dass da Samsung-Android-Geräte genutzt werden, da fängt schon an, installiere eine App auf deinem Apple, die aber nur für Samsung entwickelt wurde, für Android entwickelt wurde. Also da gibt es schon teilweise Themen, die wirklich Hürden sind, weil jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Aber normalerweise ist so, der Mitarbeiter hat auf seinem digitalen Endgerät, jetzt in unserem Fall iPad, hat der die Apps des Kunden installiert, wenn der eigene hat, und muss sich auch oder wird auch eingewiesen und eingearbeitet in die jeweiligen Kunden-Apps. Das heißt, er kriegt auch klare Anweisungen, wenn der Kunde sagt, irgendwelche Unregelmäßigkeiten müssen in der App gemeldet werden und das ist so und so zu machen, dann hat unser Lokführer die Einweisung und auch die Anweisung, wie er das machen muss bei genau dem Kunden. Das heißt, er weiß das, er kann es auch nochmal nachschlagen im Zweifelsfall, wenn er jetzt sagt, oh ey, das ist ja so eine komische Regelung, da muss ich nochmal nachgucken, das kann er natürlich auch nachschlagen, aber wir weisen die Leute immer ein auf die jeweiligen Regeln des Kunden. Was wir aber auch machen, ich sage mal, das ist auch so ein Thema Standardisierung im Bahnbetrieb. Es gibt schon viele Kunden, die auch die gleiche Software oder das gleiche Tool Richtung Lokführer nutzen. Also ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber da D-Log ist die Software, die wir jetzt haben als MEV, die auch viele unserer Kunden haben. Das heißt, man hat dann als Lokführer nur die eine Software auf dem Rechner oder auf dem iPad, besser gesagt, und da ist quasi für jeden Kunden so eine Art Untermenü, Unterlaufwerk angelegt. Das heißt, wenn ich heute für Kunde A fahre, morgen für Kunde B, brauche ich mich nicht jedes Mal eine neue App gewöhnen, sondern ein Großteil unserer Kunden nutzt genau die gleiche Logik und genau die gleiche App-Lösung. Und damit wird es schon deutlich einfacher. Für die es halt auf eigene Faust entwickelt haben, ihre Apps, da muss man sagen, ja, das ist dann halt so, da müssen unsere Mitarbeiter halt mit umgehen können. Aber das kriegen die hin und da gibt es selten Themen und Probleme. Manchmal gibt es so nicht Digital Natives, die dann sagen, ey, ich komme da echt nicht mit klar, dann wird halt nochmal geholfen.
Im Zweifelsfall muss der Auftraggeber ein Tablet oder ein Endgerät stellen, damit die speziell genau für dieses Endgerät entwickelte App dann funktioniert.
Genau, wir hatten das auch schon. Also ich glaube, aktuell haben wir das gar nicht, aber solche Fälle gab es auch schon. Oder im Personenverkehr haben wir das manchmal oder teilweise sogar häufiger, dass unsere Mitarbeiter in Arbeitnehmerüberlassung dann auch ein zweites Endgerät oder sogar irgendwie noch ein drittes, weil zwei Handys dann haben, zwei Tablets, weil der Auftraggeber sagt, so, ihr müsst mein Android-Gerät haben und ich habe auch so eine super sichere Lösung, das geht nur auf meinem eigenen Gerät. Sowas gibt es auch. Ja. Aber im Güterverkehr haben die in der Regel nur das von uns gestellte Equipment.
Ja, also wenn ich an die Deutsche Bahn denke, würdet ihr zum Beispiel Aufträge von uns annehmen, was es glaube ich auch schon gab, dann seid ihr natürlich sofort in dem Umfeld. Ne? Wir bei der Bahn nutzen nur Android-Geräte, wir haben auch nur selbst entwickelte Software, nutzen da wenig Standard-Software und dann führt kein Weg dran vorbei, dass man da das Endgerät stellen muss.
Wir fahren auch recht viel für die DB, auch im Güterverkehr. Also wir kriegen das auch dahin. Also es gibt immer Lösungen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, weil Standardisierung ist im Bahnbetrieb nicht so groß geschrieben. Das muss man einfach sagen und das macht bei den Apps nicht halt.
Ja, wenn wir schon bei Standardisierung sind, ist das nächste große Thema, was mich da schon auch als Ausbilder beschäftigt, Regelwerke. Also wir bei DB Fernverkehr arbeiten zum Beispiel mit dem Hauptregelwerk 418, also 418. Der Hendrik bei Regio sagt 418, was ist das? Ich habe hier ein BRW, das Regio BRW. Dann sagt der Cargo-Kollege, der jetzt gerade nicht hier ist, aber man stelle sich vor, sagt, ja, wir haben auch ein BRW, aber wir haben ein Cargo-BRW. Und jetzt kommt der Kollege von dem nächsten hier einzusetzen, Güterverkehrs, nehmen wir einfach Sebastian von SBB Cargo, auch die werden irgendein Regelwerk haben, wahrscheinlich auch ein BRW mit eigenen Seiten. Tut mir leid, also ich kämpfe ja schon damit, zwei Regelwerke so halbwegs unter einen Hut zu bekommen. Wie geht das?
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wie viele Unterschiede gibt es tatsächlich in den Regelwerken? Also ich glaube, bei Fernverkehr, ohne mich da auszukennen, würde ich sagen, deutlich mehr. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt so unterschiedliche Güterverkehrs-EVUs habe, die haben ja schon alle einen relativen standardisierten Teil, die sogenannten blauen Seiten, wie es dann immer noch historisch bedingt heißt, also wo dann doch sehr viel Standardisierung drin ist und wo auch viele Themen bei allen EVUs gleich geregelt sind. Das ist so der einfache Teil. Einmal gelernt, für immer verstanden, gilt für alle gleich. Ich habe aber natürlich auch die sogenannten gelben Seiten, die unternehmensspezifischen Teile. Die sind tatsächlich bei jedem Unternehmen anders. Und das führt dann schon dazu, dass wir uns auch häufiger mal jetzt mit meinem Eisenbahnbetriebsleiter und seinen Leuten bei uns austauschen und sagen, naja, wie kriegen wir jetzt eigentlich den Mitarbeitern die Unterschiede erklärt, damit die nicht durcheinander kommen, wenn eigentlich auch gegensätzliche Dinge gefordert werden. Also manchmal gibt's ja Dinge, die sind eh klar, ja, ich sag mal Rangiergeschwindigkeiten, ob ich da jetzt 25 oder 40 oder was auch immer irgendwo hinschreibe. Ja. Oder gibt's ja, da fahre ich im Zweifelsfall 25 und es passiert nichts. Aber wenn gerade zum Abstellen von Zügen, zum Festlegen von Zügen und wenn es da unterschiedliche Regelungen gibt, dann wird's halt blöd, weil da muss der Kunde, da muss unser Mitarbeiter wirklich wissen, was braucht der Kunde aktuell oder was hat er tatsächlich im Regelwerk stehen. Ja. Die Mitarbeiter haben das alles dabei, also elektronisch dabei, und im Zweifelsfall gucken die einfach nach. Dafür ist ja das eigentlich auch da, das Regelwerk. Also wenn sie es wirklich jetzt nicht mehr aus dem Herzen heraus wissen, dann gucken sie halt nach. Aber normalerweise geht es in Fleisch und Blut über, und wenn ich meine Kollegen da frage und sage, erklär mir doch mal den Blödsinn, warum hat der eine das, der andere das, dann können die aus dem Stegreif mir auch die Unterschiede der unterschiedlichen Regelwerke sehr, sehr gut erklären, haben das auch verinnerlicht.
Da fällt mir noch was zu ein. Du sagtest jetzt, ihr vermittelt das euren Lokführern. Ist das wirklich so, dass ihr die kundenspezifischen Regelwerke vermittelt? Weil ich kenne das jetzt zumindest bei uns im Regio-Umfeld nur so. Die Mitarbeiter aus der ANÜ kommen zu uns und werden dann hier einmal komplett aufgegleist auf unser Regelwerk. Ihr macht das aber für eure Leute selbst.
Also wir bereiten tatsächlich jetzt im Personenverkehr die Leute auf einen Eingangscheck. Auch bei Regio gibt es ja sowas vorneweg. Da bereiten wir die Leute vor. Noch nicht jetzt aufs Regelwerk spezifisch, aber sagen, guck mal, dass ihr nochmal euch vergegenwärtigt, was sind da so Fragen, was gibt es da in so einer Prüfung. Einfach, dass die Leute, die teilweise jahrelang keine Prüfung mehr gemacht haben, und nichts anderes ist es ja, dass sie einfach keine Angst vor einer Prüfung haben. Das ist das, was wir bei allen Eingangschecks typischerweise machen. Wenn wir jetzt aber im Güterverkehr jemanden zu einem Kunden schicken, dann machen wir tatsächlich vorher eine Vorbereitung und bringen den Mitarbeitern das betriebliche Regelwerk unserer jeweiligen Kunden bei. Das heißt, wir schulen auch die gelben Seiten. Wir zeigen denen, welche Unterschiede es da gibt, und wir versuchen denen das schon vorher nahezubringen, so dass die eigentlich direkt zum Kunden können, dort den Eingangscheck machen, die Zusatzbescheinigung erhalten und dann loslegen können.
Interessant.
Funktioniert nicht immer. Also ich meine, es gibt auch da Nachschulungsbedarf. Muss man ehrlicherweise sagen, die Mitarbeiter sind auch nicht alle gleichermaßen dann fit und haben dann auch Themen, wenn dann im Eingangscheck dann gesagt wird, ja, aber so firm war er doch nicht im Regelwerk. Das und das hat er doch nicht gekonnt. Gut, dann muss er halt nochmal nachgeschult werden, und dann im zweiten Anlauf klappt es dann immer. Sowas kommt schon vor. Das ist auch, also wir haben auch nicht nur perfekte Mitarbeiter, die alles können, sondern wir haben auch ganz normale, durchschnittlich gute Mitarbeiter, die sagen, hey, da bin ich jetzt leider irgendwie auf dem Schlauch gestanden, ich konnte es nicht.
Alles nur menschlich.
Ja, genau.
Was uns auch wieder zu dem Punkt der Kurzfristigkeit bringt, sowas funktioniert natürlich alles nicht kurzfristig, ne? Das braucht wirklich, wirklich lange Vorlauf, bis denn so ein Mitarbeiter den ersten Zug von so einem EVU fahren kann.
Ja, und ich meine, weil du vorhin die Frage nach der Kurzfristigkeit auch hattest. Wir stellen teilweise auch selber in Arbeitnehmerüberlassung Mitarbeiter ein, weil wir ja auch als EVU enormen Bedarf an Leuten haben und auch nicht alles immer selber abdecken können. Und wir erleben ja auch, was wir da an Mitarbeitern von unseren, ich sage jetzt mal Wettbewerbern auf der einen Seite, aber in dem Fall ja Lieferanten, was da teilweise an Ausbildungsstand zu uns kommt. Also gerade Streckenkunde ist ein schwieriges Thema, weil da fehlt einfach viel. Da sind es dann ein, zwei Strecken, mehr ist nicht da. Baureihen, auch immer ein Thema. Gleich fast alle können den Vectron fahren, weil es einfach in der Grundausbildung gelehrt wird. Aber jemand, der jetzt erst kurz dabei ist, dann ist halt nur eine Baureihe da. Unsere Kunden erwarten aber ja mindestens 2 Baureihen, 3 Baureihen, teilweise noch mehr. Und dann haben wir natürlich auch den Nachschulungsaufwand erstmal für die Mitarbeiter, die da neu anfangen, die wir einstellen oder die auch in Arbeitnehmerüberlassung kommen. Und das ist dann schon teilweise 2-3 Monate, bis jemand wirklich fit ist, die Strecken, die wir befahren, fahren zu können, die unterschiedlichen Baureihen fahren zu können. Also das ist nicht ganz einfach.
Und da ist es natürlich auch so ein Anspruch des Unternehmens, vor allem der MEV, das höre ich jetzt hier so ein bisschen durch, da auch so ein bisschen den Standard hochzuhalten. Weil das bietet natürlich auch Potenzial von Einsparungen, ne? Frei nach dem Motto, Streckenkenntnis, ja, komm, 2-mal je Richtung und Tag und Nacht, das reicht doch auch einmal. Oder das hast du doch schon mal aus dem Fahrgastraum gesehen. Solange Strick oben, 2 Schienen unten, läuft das.
Ja, ich meine, ich bin da auch immer, jetzt bin ich ja halt kein Lokführer, sondern nur Straßenbahnfahrer von meiner Ausbildung sozusagen. Also das habe ich ja, da war es ja einfach. In der Stadt kann man das ja, da kennt man ja als Autofahrer halbwegs, wo es hingeht. Also da kennt man sich ja aus. Ja. Naja, aber tatsächlich ist das Thema Streckenkunde schon auch aus eigenem Erleben jetzt tatsächlich auch in der Straßenbahn schon wichtig, da viele Dinge auch zu verinnerlichen und zu wissen, was erwartet mich da. Also wenn Signalstandorte irgendwo in der Kurve sind und ich habe möglicherweise schlechte Sicht und es ist Nacht oder Nebel oder was auch immer, da ist schon ganz gut zu wissen, wo ich vielleicht schon mal anfangen sollte zu bremsen und nicht eine Signalverfehlung zu provozieren. Da haben wir nämlich auch nichts davon, wenn das passiert. Also wir versuchen da schon möglichst hohen Standard zu halten und wir sagen auch, erst wenn der Mitarbeiter sich wirklich streckenkundig fühlt, darf er sagen, ich kann das jetzt. Das heißt, also wir geben eine Mindestvorgabe, aber wenn der Mitarbeiter sagt, ich brauche noch Nachschulungsbedarf, ich muss die Strecke nochmal fahren, dann darf er das. Also wir zwingen keinen, direkt nach 2-mal Tag, 2-mal Nacht, 2-mal die Richtung sozusagen, direkt fit zu sein, sondern wir sagen, du darfst selber entscheiden, lieber Mitarbeiter, ob du das kannst.
Das ist richtig. Ich finde das vor allem wichtig bei Güterzügen, weil Güterzüge doch nochmal eine größere Herausforderung beim Bremsen haben als mein Fernverkehrszug. Also mein ICE, der mit 160 um die Kurve ballert und da kommt das Halterwarten, meine Güte, der schafft das.
Ja.
Aber bei einem Güterzug, der kaum 100 Bremshundertstel auf die Schiene bringt, der noch viel, viel anfälliger gegenüber rutschigen Schienen ist, da es ist eigentlich wichtig, dass man gerade diese markanten Punkte kennt, wo man weiß, okay, dieser Bogen, da musst du echt aufpassen.
Ja, und ich sage mal Sicherheit, weil die Frage habt ihr ja gehabt, ob wir jetzt einsparen können. Natürlich, das Controllerherz in einem sagt natürlich, ja klar, brauchen wir doch nicht, das geht doch auch so. Aber wenn man halt jetzt wirklich Eisenbahn kennt und ein Eisenbahnverständnis hat, da sage ich auch, hey, Sicherheit geht vor und es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir uns permanent verbremsen und die Leute ständig über rote Signale fahren oder über haltzeigende Signale fahren. Das muss ja nicht sein. Das ist ja, also A, es ist unsicher, es ist totaler Aufwand, es bringt nichts. Also wir sagen, lieber bitte Leute, denen das nicht passiert, als wir riskieren es einfach mal, wird schon gut gehen. Das machen wir nicht. Also das ist auch nicht unser EBL, nicht der Anspruch unseres EBLs und auch nicht mein Anspruch.
Gut zu hören. Was wir gerade auch schon gehört haben, Stichwort Baureihen. Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer erklärt, es ist ähnlich wie vielleicht in der Luftfahrt, aber ganz anders als beim Auto. Beim Auto, wenn man einmal einen Führerschein gemacht hat, darf man alles fahren, was da unten so auf der Straße hin und her fährt. Ganz egal, ob das jetzt nur ein Mercedes oder ein BMW ist. Bei der Eisenbahn ist das nicht so. Bei der Eisenbahn braucht man eine Ausbildung und Prüfung auf jeder einzelnen Baureihe. Jetzt hat natürlich jedes EVU unterschiedliche Baureihen. Gerade schon erwähnt, der Vectron, der ist schon relativ weit verbreitet, aber es gibt natürlich da diverse andere kuriose Sachen. Ich gehe mal davon aus, dass eure Mitarbeiter eine längliche Liste haben an Baureihen, die sie bedienen dürfen.
Ja, wir haben natürlich historisch bedingt teilweise Baureihen, die Altbaulokomotiven von Reichsbahn und oder Bundesbahn, die Mitarbeiter noch historisch haben. Also wir haben viele, tatsächlich viele Kollegen, die aus den neuen Bundesländern, aber aus Ostdeutschland quasi kommen und aus Mitteldeutschland, weil die irgendwann mal über Restrukturierungswellen auch meistens bei der Deutschen Bahn damals ihren Job verloren haben, damals noch jung waren, inzwischen halt jetzt über 20 Jahre auch bei uns sind und die bringen natürlich im Regelfall Fall alle Altbaureihen der Reichsbahn, sage ich mal, mit. Wir haben dann die ehemaligen Bundesbahnkollegen, die alle noch die Baureihen aus der Bundesbahnzeit mitbringen. Und da war das ja auch so ein Sammeln der Baureihen in Vielfalt. Man hat gesagt, je mehr ich habe, desto toller bin ich als Lokführer. Ja. Kennt ihr vielleicht auch. Ja. Und da haben viele wirklich ein ganz breites Spektrum an Baureihen. Tatsächlich im Tagesgeschäft nutzen unsere Kollegen eigentlich fast nur noch Neubau oder eigentlich ausschließlich Neubauloks. Ausnahme vielleicht mal eine 232 Großdiesel-Lokomotive, die einige noch haben, die wir auch ab und zu mal fahren. Ansonsten sind das Vectron, Baureihe 185. Es ist der Taurus aus Österreich, den wir sehr, sehr häufig fahren. Es ist auch die Euro Dual, die wir auch sehr häufig fahren, also die Strom und Diesel beides beinhaltet von Stadler, die Maschine. Das heißt, die Mitarbeiter fahren schon im Regelfall zu 99% mit modernen Maschinen. Dass wir mal mit Altbau-Lokomotiven überhaupt in Berührung kommen, auch wenn es die Leute könnten, kommt sehr, sehr selten vor.
Kann man bei euch Baureihen sammeln? Also kann man auch der Mitarbeiter sagen, hey, ich würde mal gerne zum Beispiel so eine 232 machen wollen?
Also wir machen die Ausbildung nur dann, wenn es wirtschaftlich auch sinnvoll ist und wir die Kollegen dann auch danach einsetzen können. Also jetzt zu sagen, ja, wenn du, weil du es gerne machst und wir haben gar keinen Einsatzzweck dafür, dann machen wir die Ausbildung nicht. Was wir aber schon machen, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe da Baureihen, die würde ich gerne mal nutzen, gerade so Baureihe 232, dann versucht man schon, wenn es mal so einen Auftrag gibt, auch mal einen Einsatz zu generieren für die Leute und dann sind die sofort dabei und sagen, ey, cool, will ich machen. Hast schon einen? Nee, wenn nicht, ich mache das und egal wie, ich will da unbedingt hin. Also dann ist die Nachfrage schon groß nach so, ich sag mal, etwas exotischeren Baureihen. Aber dass wir jetzt speziell Exoten ausbilden, das machen wir nicht.
Klar, nicht just for fun, aber dahinter muss jetzt quasi irgendwo auch noch der wirtschaftliche Einsatz stecken. Wieder eine leicht bürokratische Frage. Wie sieht denn das mit der gegenseitigen Anerkennung der Baureihenausbildung aus? Also wenn jetzt EVUA euren Mitarbeiter auf einer Baureihe, nehmen wir jetzt mal, bleiben wir bei der 232, ausgebildet hat und jetzt kommt der zum IVUB, sagt das IVUB, ja gar kein Problem, mein Konkurrent hat den bestimmt super ausgebildet, der kann jetzt ja auch mit dieser Ausbildung fahren. Funktioniert das?
Also wenn die Prüfungsnachweise da sind, die Zertifikate, jetzt von einer anerkannten Ausbildungsstelle und wenn wir das selber machen, wird es immer anerkannt, aber auch im Regelfall von unseren, ich sag mal, Kunden gegenseitig, da haben wir eigentlich selten bis nie Probleme, dass eine Anerkennung stattfindet.
Oh, cool.
Es kann mal passieren, dass so Unterbaureihen, also es gibt gerade im Personenverkehr, gibt es natürlich von bestimmten Fahrzeugen schon auch, ich meine, ein Mireo ist nicht zwingend ein Mireo und auch ein Fahrzeug einer bestimmten Baureihe ist dann nicht gleich eines anderen Fahrzeugs einer Baureihe. Also da gibt es dann schon teilweise nochmal einen gewissen, ich sag mal, Aufschulungsbedarf für das neue Fahrzeug oder für den Untertyp, aber im Regelfall wird das anerkannt.
Das ist sehr schön. Ich glaube, das habe ich im Konzernumfeld schon mal anders erlebt.
Nicht nur du.
Ja, aber da machen unsere Kunden auch, also ich habe da noch, seit ich jetzt auch bei der MEV bin, noch keine Probleme erlebt, sondern da gilt, hat Vectron, hat 185, alles klar, Einsatz, fertig.
Ach ja. Wenn es nur überall so einfach wäre.
Wie ist denn das, wenn ihr jetzt Mitarbeiter an verschiedene Unternehmen verleiht? Kriegen eure Mitarbeiter von euch eine Unternehmensbekleidung gestellt oder passen sich eure Lokführer immer so den jeweiligen Kunden an? Also haben sie dann im Koffer im Zweifelsfall 10 verschiedene Unternehmensbekleidungen, damit sie dann für jedes EVU passend gekleidet sind?
Ja, wir haben tatsächlich als MEV gar keine echte Unternehmensbekleidung. Ein Thema, was tatsächlich meine Mitarbeiter extrem kritisch sehen, die hätten gerne. Und wir sind auch gerade am Überlegen und am, nicht nur am Überlegen, sondern wir sind gerade am Planen, wie wir das jetzt einführen wollen. Wir haben zwar tatsächlich ganz viele Mitarbeiter mit MEV-Kleidung, die ist aber selbstfinanziert. Wir haben da so eine Kooperation mit Engelbert Strauß. Ich glaube, das darf man nur Strauß sagen. Und unser Logo drauf und alles. Aber die Mitarbeiter zahlen das bisher selber und sind trotzdem extrem stolz, mit dem MEV-Logo rumzulaufen. Aber wir wollen das eigentlich unterstützen und sagen, wir wollen eigentlich Arbeitskleidung von MEV haben, aber war in der Vergangenheit irgendwie nie ein Thema, außer natürlich Warnwesten und Helm und was weiß ich was. Das kommt natürlich alles von der Firma, aber so diese klassische Fleecejacke oder das klassische T-Shirt und so weiter, das haben wir bisher halt nicht als Unternehmenskleidung gestellt. Wird sich aber ändern, weil die Mitarbeiter zu Recht sagen, hey, wäre doch cool, das hätten wir gerne. Deshalb machen wir das auch. Und die kommen auch mit dieser Kleidung oder auch mit ihrer Privatkleidung, mit dem, was sie halt so anziehen wollen, auch zum Kunden. Und die meisten Kunden wollen gar nicht zwingen, dass wir in deren Unternehmenskleidung auftreten. Also es gibt manche Kunden, die das fordern, dann hat man tatsächlich halt für die Zeit der Arbeitnehmerüberlassung, das ist ja meistens nicht nur ein paar Wochen, das geht ja schon auch in ein Jahr, eineinhalb Jahre, wenn der andere tarifiert ist, kann es auch mal bis zu 5 Jahre sein, dann haben viele auch die Unternehmenskleidung unseres Kunden und ziehen die auch mit Stolz an, das ist dann überhaupt kein Problem, aber es wird im Regelfall nicht gefordert. Also unsere MEV-Kollegen erkennt man meistens oder immer eigentlich am Rucksack mit MEV-Logo und viele, wie gesagt, an den selbst finanzierten Engelbert Strauß Kleidungsstücken mit MEV-Logo.
Ja, ich habe auch schon, gibt ja so andere private Konkurrenz, die dann mit grellgrün rumlaufen, grellgrün-grau.
Ja, wir hatten auch, also wir haben auch tatsächlich bei unseren Wagenmeistern, die haben natürlich auch, wir haben auch 30 Wagenmeister, nicht nur Lokführer, also die wir auch einsetzen in Dienstleistungen überall in Deutschland. Und die haben natürlich tatsächlich eine Schutzkleidung und Arbeitskleidung. Und da hatten wir auch mal in der Vergangenheit so Tendenzen, macht die Mitarbeiter zu Litfaßsäulen und zu Werbefiguren mit einem Logo neben dem anderen. Das haben wir aber sehr stark zurückgefahren und die Mitarbeiter haben eine Jacke mit einem Logo von der MEV, aber nicht mit einer Vielzahl von Logos und es sind keine laufenden Litfaßsäulen. Das finde ich dann auch etwas merkwürdig. Aber dass wir das Thema Arbeitskleidung angehen wollen, ist auch klar, weil ich finde es einfach, das gehört auch dazu. Aber irgendwie war das nie so der Bedarf und jetzt kommt es aber zunehmend. Da haben wir gesagt, da gehen wir drauf ein, machen das auch.
Es stärkt auch so ein bisschen das Wir-Gefühl, finde ich. Ich trage selbst Uniformen im Büro, weil ich einfach eine Unternehmenszugehörigkeit damit ausstrahle, finde ich.
Ja, und ich selbst, ich muss auch sagen, jetzt bin ich ja nur der Geschäftsführer und muss ja nicht draußen die Züge fahren, dann darf es leider auch nicht. Aber trotzdem, ich habe auch so einige Sachen mit MEV-Logo erstanden, weil ich sage, ich finde das auch privat gut, dazu zu zeigen, ich bin einer von der MEV. Und wenn ich im Zug zur Arbeit fahre, das führt auch immer zu Gesprächen, entweder mit Lokführern unserer Wettbewerber oder morgens im Regionalexpress, der Zugbegleiter freut sich immer und wir reden immer über die MEV, über andere Lokführer und man ist da quasi Kollege, auch wenn man ein anderes Logo anhat, aber das ist schon auch immer ein gutes Thema, finde ich.
Jetzt hast du gerade was gesagt, da muss ich kurz einsteigen, weil es so aktuell ist. Du hast gesagt, du darfst ja leider selber keine Züge fahren. Es ist doch gerade in Mode, dass die Geschäftsführer den Lokführerschein machen.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, durchzufallen und mich da auf die Knochen zu blamieren. Deshalb ist das so eine Sache. Ich würde es liebend gern machen. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach jeden Tag in unsere Schule gehe, hier in Mannheim und quasi ein Stockwerk tiefer und sage, hey, ich setze mich mal rein und ich mache dann die Prüfung. Aber bisher habe ich die Zeit leider nicht gefunden. Und wie gesagt, ich will mich nicht blamieren vor den Kollegen und so tun, als ob ich es könnte. Und dann falle ich durch die Prüfung durch.
Gut, jetzt sagst du gerade Unterrichte. Das ist so ein Thema, ein Lokführer besucht den Unterricht ja nicht nur in seiner erstmaligen Ausbildung, sondern hat auch regelmäßig Unterrichte und muss auch regelmäßig überwacht werden. Stellt ihr das sicher oder macht das immer das IVU, für das der Kollege gerade fährt?
Also wir überwachen tatsächlich unsere Güterverkehrslokführer, die in Dienstleistung sind, alle selbst. Da gibt es manchmal noch Überwachung auch der Kunden, aber im Regelfall delegieren auch die diese Überwachung an uns. Wir machen direkte Überwachung an Bord des Zuges, also an Bord der Lokomotive. Mhm. Das heißt, die Teamleiter, Gruppenleiter bei uns heißen sie Teamleiter, bei der DB heißen sie Gruppenleiter, die Teamleiter gehen raus, fahren mit, überwachen, machen dann auch teilweise auf unterschiedlichen Protokollen, je nach Kunden, die Überwachungsprotokollierung, damit auch alle zufrieden sind. Das machen wir selber. Im Personenverkehr überwacht normalerweise das einsetzende EVU, weil es da einfach, da ist es etwas schwieriger, auch unsere Leute da auf die Züge zu bringen. Da machen die das normalerweise selber. Es ist auch einfacher, im Personenverkehr zu überwachen, weil der Fahrplan da ist. Die fahren relativ pünktlich. Das ist im Güterverkehr nochmal was anderes. Da ist es auch nicht so einfach, jemanden zu erwischen auf dem Zug.
Das heißt aber auch, dass eure Teamleiter, Gruppenleiter auch dann quasi für jeder der Kunden quasi eine Zusatzbescheinigung und entsprechend auch eine Erlaubnis haben muss, dort die Überwachungsfahrt machen zu dürfen.
Genau, das ist auch sichergestellt. Das haben die. Wir werden auch regelmäßig auditiert von unseren Kunden. Also wir werden vom Eisenbahnbundesamt auditiert. Wir werden von der Qualitätssicherung für die ISO 9001 zertifiziert und kontrolliert. Wir werden aber von allen unseren Kunden und deren EBLs oder Sicherheitsmanagementverantwortlichen immer auch auditiert. Das heißt, wir sind recht regelmäßig in irgendeiner Art von Überprüfung. Und da gehört natürlich auch dazu, ob wir in der Lage sind, die Leute vernünftig zu überwachen. Wir machen aber, weil du das Thema RFU genannt hast, auch regelmäßige Fortbildungsunterrichte selbst mit unseren Mitarbeitern. Wir haben da immer so ein Zweitagesmodell, dass wir sagen, wir wollen die tatsächlich auch vor Ort haben an unseren Simulatoren für einen Tag, was ja auch als Überwachung gilt. Und den zweiten Tag oder umgekehrt, also einen Tag Simulator, einen Tag Unterricht, quasi 8 Stunden, typischerweise so ein Unterrichtstag, weil wir sagen, wir wollen die Leute noch vor Ort auch sehen. Wir wollen die auch mal wieder zusammenbringen. Wir machen dann abends auch so einen Stammtisch mit denen also für die Lust haben, aber es sind meistens schon große Anteile der Kollegen, die da Lust haben, dass wir mit denen dann was essen gehen und immer auch Führungskräfte dabei sind und man versucht, da einfach auch mal dieses Wir-Gefühl, was ja doch sonst etwas kurz kommt, wenn man sich nicht sieht, das Wir-Gefühl zu stärken. Und das machen wir auch mit den Personenverkehrslokführern. Also auch die, obwohl wir es gar nicht müssten, überwachen wir die selber am Simulator und machen auch den RFU allgemein, auch Güterverkehr, Personenverkehr, weil wir glauben, dass wir da die Leute halt auch dauerhaft fitter halten. Deshalb machen wir das quasi auch für alle, egal ob Güterverkehr oder Personenverkehr.
Das klingt echt gut. Gut, ganz kurze und einfache Frage. Wer ist die Führungskraft eines ausgeliehenen TF?
Also tatsächlich ist die Führungskraft zunächst mal, wenn er im Arbeitsverhältnis steht, er ja bei uns, er ist ja Angestellter von der MEV. Das heißt, da ist die Führungskraft immer der Teamleiter. Also wir haben so ein Teamleitermodell, etwa 25 bis 30 Betreuungsquote. Also deutlich weniger Betreuungsaufwand, Intensität als bei der DB, wenn ich das mal so vergleichen kann. Mhm. Aber 25 Leute, sagen wir, das ist machbar und ist trotzdem anspruchsvoll mit Überwachung und. Da sagen wir aber, dass die direkte Führungskraft ist der Teamleiter. Wenn der Kollege jetzt in Arbeitnehmerüberlassung ist beim Kunden, dann hat er natürlich quasi einen zweiten Herren oder eine zweite Herrin, nämlich dort meistens den Personaleinsatzdisponenten, der dann sagt, da und da fährst du. Und da gibt es sicherlich auch noch mal eine lokale Struktur, sodass unsere Mitarbeiter eigentlich dann auch sich wie zugehörig fühlen zum Team des Kunden. Im Personenverkehr ist es dann schon eher so, dass die auch sagen, ich bin jetzt zwei Jahre da, ich kenne die alle, ich fühle mich da genauso zugehörig, aber formal ist es unser Teamleiter. Im Güterverkehr sowieso, da fahren die ja für unterschiedliche EVUs, da ist auch immer weisungsbefugt nicht die Leitstelle unseres Kunden, sondern das ist immer unsere eigene Disposition. Die darf sagen und muss sagen, was zu tun ist. Ansonsten wäre das auch eher eine Arbeitnehmerüberlassung und keine Dienstleistung.
Mhm. Alles klar, habe ich verstanden. Ich würde den Themenabschnitt wechseln. Das klang gerade sehr holprig. Und mal in die Perspektive des Lokführers einsteigen. Also des ausgeliehenen, überlassenen Lokführers. Und die erste Frage stellen, hast mir die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Zunge brennt. Du hast es vorhin so ein bisschen angeschnitten. Was macht eigentlich so ein ausgeliehener Lokführer, wenn ihr gerade keinen Auftrag für ihn habt?
Ja, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen anders als manche unserer neu entstandenen Wettbewerber. Also wenn ich so sehe, was so meine Mitarbeiter an moralischen und unmoralischen Angeboten von Arbeitnehmerüberlassern bekommen, dann ist das schon immer sehr verlockend mit hohen Stundensätzen, mit ganz, ganz tollen, blumigen Worten beschrieben, wie toll es dir da geht, wenn du da hingehst, da kriegst du viel mehr Geld und es ist alles super. Wir als MEV sind ja GDL, also Gewerkschaft der Lokomotivführer, tarifiert und unsere Mitarbeiter sind auch, würde man sagen, in großen in großen Stückzahlen auch Mitglied bei der GDL. Und wir haben uns auch so irgendwie diese Sozialverpflichtung auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen wie eine kleine deutsche Bahn. Also an manchen Stellen erinnert mich das schon an das, was man so im Konzern macht, auch mit der Frage, wie geht man mit Leuten um, wenn sie untauglich werden, wie gehen wir nach Ereignissen mit Mitarbeitern um, aber auch wie gehen wir mit Leuten um, wenn sie halt nicht in Lohn und Brot sind. Da kommt es bei einigen der, ich sag mal, schwarzen Schafe aus meiner Sicht am Markt schon vor, dass die sagen, du, kein Auftrag, Pech gehabt, dann können wir dich leider nicht weiter beschäftigen. Tut uns leid oder vielleicht auch weniger leid, aber du musst leider dir was Neues suchen. Das ist nicht unser Stil, sondern bei uns ist es so, wenn kein Auftrag da ist und es kommt schon ab und zu mal vor, ich meine, die Konjunktur geht auch hoch und runter, dann beschäftigen wir die Leute weiter, bezahlen die Mitarbeiter weiter und haben die quasi im Vorrat, wenn der nächste Kunde anruft und sagt, ich hätte gerne einen Lokführer. Das heißt also, wir bezahlen, haben aber keinen Umsatz dafür. Jetzt ist das trotzdem für Lokführer, das muss man auch, weil ich gesagt, Lokführerperspektive nicht so attraktiv, weil alle Nebenentgelte, Nebengelder, Ausbleibe, also alles, was so an Verpflegungsmehraufwand und an Schichtzulagen und an Überstundenzulagen und so weiter, alles das fehlt natürlich, wenn jemand nicht im Einsatz ist. Das heißt, attraktiv ist es auch für den Lokführerkollegen, wenn er fahren darf, weil damit hat er natürlich auch ein höheres Gehalt. Aber grundsätzlich würden wir keinem jetzt sagen, du darfst hier nicht mehr weiterarbeiten, lieber Kollege, weil wir haben leider keinen Auftrag. Das machen wir nicht.
Aber es könnte rein theoretisch vorkommen, dass man auch mal eine Woche zu Hause sitzt, einfach weil kein Folgeauftrag sich gerade ergibt.
Also es kommt tatsächlich auch vor, im Personenverkehr ist es ja meistens über einen längeren Zeitraum, da kündigt sich dann ja schon an, dass der Kunde sagt, du, wir haben jetzt keinen Bedarf mehr, in 4 Wochen ist das Thema zu Ende. Da kommt es dann schon mal vor, dass wir auch mal über 6 Wochen, 8 Wochen Zwischenzeit reden, wo jemand tatsächlich keinen Auftrag hat, weil man erst mal gucken muss, erst jemand finden muss, dann springt vielleicht auch mal wieder ein Kunde ab. Also es gibt schon mal so eine Phase von mehreren Tagen bis Wochen, wo mal nichts zu tun ist. Ist vielleicht für einen Mitarbeiter gar nicht so schlecht, hat er mal ein paar Tage frei und auch planbar frei, vielleicht auch mal für 4 Wochen, 6 Wochen frei. Aber das ist nicht der Regelfall. Normalerweise versucht man ja schon den nächsten Einsatz hinzukriegen. Im Güterverkehr kommt das schon auch mal vor, auch in Arbeitszyklen, wo man eigentlich sagt, die Leute sind ausgelastet, eigentlich haben wir genug zu tun, das Geschäft brummt. Aber auch da kann es vorkommen, mehrere Stornierungen, Kunde sagt Leistungen ab und wir haben halt tatsächlich nichts Passendes für den Mitarbeiter. Dann ist er halt auch mal für ein paar Tage zu Hause und dann ist es halt so. Ist nicht schön. Also wirtschaftlich würde ich natürlich sagen, hey, 100% Auslastung ist immer super. Aber das ist natürlich auch Träumerei. Und wir sagen auch nicht, oh Gott, du musst jetzt die Firma verlassen oder machen da irgendwie psychischen Druck, weil jemand gerade keinen Auftrag hat. Das ist nicht der Stil. Das wollen wir auch nicht.
Aber abseits von den Zulagen, die einem dann abgehen, habe ich da keine Einschränkungen. Also ein Lokführer, der im Einsatz ist, kriegt nicht ein per se höheres Gehalt als ein Lokführer,
nein,
der
gerade... Nein. Wir haben immer das gleiche Grundgehalt. Also tatsächlich GDL-Tarifvertrag wie, ja, zumindest teilweise bei der DB auch. Also wir haben, alle haben das gleiche Grundgehalt und da gibt es keine Unterschiede, außer halt über die üblichen Unterschiede, wie lange ist jemand schon Lokführer, ja, wie alt ist jemand, ja, und so weiter, wie lange Betriebszugehörigkeit. Da gibt es natürlich die normalen Unterschiede, aber nicht, ob jemand im Einsatz ist oder nicht.
Jetzt haben wir, glaube ich, schon angesprochen, die Tätigkeit des Lokführers bei euch unterscheidet sich so ein bisschen, ob er im Personenverkehr unterwegs ist oder im Güterverkehr. Vor allem, weil er im Güterverkehr wahrscheinlich gleichzeitig für mehrere EVUs im Einsatz ist, Leistungen auch kombiniert werden, was im Personenverkehr wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht so die Dienstleistung im Personenverkehr, sondern seid da eher in der Arbeitnehmerüberlassung.
Genau, wir haben ab und zu mal im Personenverkehr auch mal eine Dienstleistung. Vielleicht wird es auch zukünftig mehr. Man weiß ja nicht, die Geschäfte entwickeln sich auch weiter. Aber dort ist typischerweise das Arbeitnehmerüberlassungsmodell eigentlich der Standard.
Wie wird dann so ein Lokführer dann untergebracht? Ich meine, wenn jetzt der Hamburger Lokführer, der in Cuxhaven wohnt, wir hatten ihn vorhin, jetzt dann bei der S-Bahn München gebraucht wird, wie funktioniert das?
Tatsächlich starten wir üblicherweise die ersten paar Wochen mit einer Hotelübernachtung oder nicht mit einer, das sind ja mehrere Hotelübernachtungen, aber wir starten normalerweise mit Hotels. und versuchen dann, wenn auch der Kunde sagt, ja, ich will dauerhaft mit dem arbeiten und ich sage mal so eine gewisse Probezeit, wenn man das jetzt mal so nennen kann, das ist ja nicht so, aber man weiß ja nicht immer, passt es atmosphärisch, vielleicht sagt auch der Mitarbeiter, oh mein Gott, ey, für die will ich nicht arbeiten, was für Kollegen, oder die Firma sagt, ey, was hat denn die MEV mir da geschickt, geht gar nicht, sowas kann ja vorkommen. Deshalb machen wir am Anfang normalerweise Hotels und dann gehen wir typischerweise im Personenverkehr in so Serviced Apartments, wie das neudeutsch heißt. Also quasi so Apartments, die regelmäßig geputzt werden, die man monatsweise anmieten kann. Und das ist dann normalerweise das, wo wir Leute über einen längeren Zeitraum unterbringen. Manchmal auch Ferienwohnungen, wenn man jetzt, was weiß ich, in andersrum in Cuxhaven im Einsatz wäre beim EVU dort, da gibt's wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Service Departments, da ist man dann eher vielleicht in einer Ferienwohnung oder wir haben Kollegen in Husum im Einsatz, da ist es dann auch eher eine Ferienwohnung als ein Service Department.
Airbnb,
in
lass
München,
grüßen.
Glaube ich, ist es schon eher das Apartment.
Okay, das Gehalt haben wir geklärt. Ganz normaler GDL, Lokführer, Tarifvertrag.
Für Personaldienstleister würde ich noch ergänzen. Der ist nämlich einen Tick höher als der, den man bei der DB und bei anderen GDL-Tarifierten hat. Deshalb ist die Ausbleibezeit länger, dieses ganze Thema Arbeitszyklenmodell. Dafür ist das Grundgehalt leicht höher.
Ah, alles klar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber vielleicht können wir das mal an der Stelle machen. Warum sollte ich denn als Lokführer Leihlokführer sein? Ich könnte doch auch zur DB gehen, zur DB Cargo und sagen, arbeite ich quasi für dasselbe Gehalt, aber muss nicht ständig hin und her springen.
Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei Themen. Das eine ist immer, bin ich überhaupt gewollt bei dem Unternehmen, bei dem ich vorher war? Jetzt, Stichwort DB Cargo hat auch in den diversen Namensvorgängern, da war ich ja selber auch viele Jahre, auch immer mal wieder Abbauwellen gehabt, gerade im Südosten, den ein oder anderen Mitarbeiter abgebaut. Und da war es dann nicht so einfach, auch in der Vergangenheit einen Job zu finden, direkt vor der Haustür. Also wenn ich in Halle meinen Job verloren habe bei DB Cargo, da war nicht unbedingt so der nächste Job, so gerade im Güterverkehr direkt ums Eck. Das heißt, die Leute waren auch sehr dankbar und sind es heute immer noch, dass die MEV es ermöglicht hat, zu Hause wohnen zu bleiben und trotzdem Lokführer sein zu können und quasi den Job weiterzumachen, aber nicht alles an Leben aufgeben zu müssen. Ich sag mal, wenn ich das jetzt mal vergleiche, bei DB Cargo hatte ich das ja auch, da konnte ich nach Mannheim versetzt werden, alles gut, aber ich war halt dann versetzt und alles andere war dann mein eigenes Problem. Und bei der MEV hat man gesagt, du kannst zu Hause wohnen bleiben, wir kümmern uns um dich als Mitarbeiter. Du kannst alles machen wie vorher, aber wir zahlen alles, was Anfahrt angeht und wir organisieren quasi deine Mobilität. Das war zumindest in der Vergangenheit für viele ein total starkes Argument, zum Personaldienstleister zu gehen, weil Arbeitsplatz woanders, aber Wohnort der gleiche. Wenn man jetzt so heute drauf guckt, warum gehen heute immer noch Leute zu Personaldienstleistern, obwohl möglicherweise der Arbeitsplatz auch in der Region gut möglich wäre? Auch da gibt es viele, die sagen, naja, also ist es wirklich so attraktiv, beim Nahverkehr vor Ort zu arbeiten? Dienstzeiten sind auch nicht so dolle. Ich fange nachts um eins auf dem Betriebsbahnhof an. Ich muss da erstmal hinkommen. Ich bin 12 Stunden später zu Hause. Ich kann mich nicht wirklich erholen, weil die Familie ist da. Dann wollen die auch was von mir. Dann fange ich nachts wieder an. Also da sagen viele, ich bin lieber ein paar Tage weg. Und da bin ich auch weg, da stört mich keiner, da hat die Familie auch zwar nichts von mir, aber die hat sonst auch nichts von mir, weil ich immer nur muffelig aus meinen Schichten zurückkomme. Ich bin lieber dauerhaft weg für eine Zeit, die MEV zahlt mir da alles, ich habe, wie gesagt, Mobilität wird mir finanziert und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Modell. Das sagen tatsächlich gerade im Personenverkehr auch einige, die sagen, das ist einfacher, weil ich muss mich selber um nichts kümmern. Im Güterverkehr ist es, glaube ich, die Abwechslung, die viele treibt. Also da würde ich sagen, wir haben so viele gute Kollegen, die auch überall sonst anheuern könnten, aber die halt, glaube ich, sagen, es macht Spaß, auch unterschiedliche Modelle zu fahren. Es macht Spaß, auch mal unterschiedliche Kunden zu erleben. Ich bin nicht so festgelegt auf bestimmte Korridore. Ich kann auch mal wechseln und die fühlen sich da schon der MEV-Familie auch zugehörig. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, auch wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie nur ein Dienstleister in Anführungszeichen, aber trotzdem sind viele auch stolz drauf, bei der MEV zu sein und Teil dieser Familie zu sein.
Das ist auch die Chance, wenn man so ein kleineres, familiäres Unternehmen hat. Ich glaube, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wird man bei der DB seltener finden.
Ja, und ich sage mal, ich habe ja auch die DB erlebt. Ich war im Südwesten damals im Transportmanagement auch Chef, also auch damals schon Chef. Und da waren irgendwie, was weiß ich, 800 Lokführer. Und die hatten da schon ihre Zugehörigkeit in ihren Einsatzstellen, ihren, ich sag mal, historisch gesehen Betriebswerken, würde man mal sagen. Oder da, wo halt da früher auch die Traktion noch saß. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, das ist eine Eisenbahnerfamilie. Aber ich hatte nicht das Gefühl, das ist unbedingt die Familie Cargo oder DB Cargo oder damals vielleicht auch Railion oder wie auch immer wir da hießen, sondern es war die Familie, ja, wir sind halt Standort Haltingen zum Beispiel, das weiß ich noch, die haben immer so ein Standortfest gemacht. Da waren aber dann genauso die Lokführer der BLS dabei, die sich dazugehörig gefühlt haben, wie die von DB Regio, DB Fernverkehr und DB Cargo. Alle da, alle zusammen, aber die haben sich dann eher als Eisenbahnerfamilie gefühlt. Als DB Cargo oder DB-Familie. Mhm. Und da versuchen wir natürlich schon zu sagen, hey, wir wollen was Eigenes bieten als MEV. Wir machen eine Betriebsfeier jetzt im Januar wieder. Machen wir immer im Januar, weil da weniger Verkehr ist. Da können möglichst viele kommen. Da laden wir halt die Mitarbeiter mit Familien immer irgendwo an einen schönen Standort ein. Machen wir alle 2 Jahre. Vor 2 Jahren haben wir es zum 25-Jährigen gemacht in Leipzig. Jetzt sind wir in Marburg, haben da einen Lokschuppen gemietet und machen da eine große Party als Dankeschön für die Mitarbeiter, aber auch für die Partnerinnen und Partner, auch für die minderjährigen Kinder, die da mitkommen. Das ist einfach so ein Thema auch, da kommt auch was zurück und da fühlen sich die Leute auch irgendwie gewertschätzt. Und das ist halt häufig nicht nur in Konzernen nicht so, sondern auch bei einigen der Wettbewerber, da fühlen sich die Mitarbeiter eher wie eine Nummer. Und das sagen sie mir immer wieder, ich will halt nicht die Nummer sein, auch wenn ich eine Personalnummer bei der MEV habe, aber da bin ich nicht die Nummer, sondern da bin ich der Helmut und der Chef kennt mich hoffentlich genauso wie zumindest der Teamleiter kennt mich. Also ich würde nicht sagen, ich kenne alle Lokführer, dazu sind die zu selten im Haus und ich bin immer froh, wenn ich mir den Namen merken kann, aber da ist kein Problem, wenn einer da ist und sagt, hey Thorsten, hier bin ich, hör mal zu, ich habe ein Thema, dann sage ich, ja super. Lass uns sprechen. Und das nehmen die schon sehr positiv wahr, die Kollegen.
Das klingt echt sehr gut. Du hast vorhin, jetzt hast du Banalitäten erwähnt, die man auch noch, du hast was von Bahncard 100 gesagt.
Also bei uns haben tatsächlich, ich sag mal, 99%, nicht jeder, also es gibt auch tatsächlich welche, die heimatnah eingesetzt sind, die sagen, will ich nicht, aber normalerweise haben alle Lokführer die Bahncard 100, zweite Klasse, nicht erste Klasse. Manche unserer Wettbewerber haben auch erste Klasse, aber bei uns ist tatsächlich Bahncard zweite Klasse, Bahncard 100 und ja, ich sag mal, attraktiv inzwischen auch durchs Deutschland-Ticket ist es natürlich fast nochmal attraktiver als noch vor ein paar Jahren, als es noch nicht drin war, weil man ist dann doch nochmal flexibler. Und ja, das finden die Kollegen sehr gut. Wir haben keine Firmenautos für die Lokführer, das haben wir nur für die Wagenmeister. Aber das wollen die Leute auch nicht. Also viele machen das ja mit Firmenfahrzeugen und. Aber bei uns ist tatsächlich Mobilität Bahncard 100.
Ja, ist gar nicht so schlecht.
Und ich glaube, weil ich das Thema so ein bisschen, was sind so banale Themen, aber was zum Beispiel auch noch ein Thema ist, ich sag mal, Sicherheit des Arbeitsplatzes ist übrigens auch ein Thema, was dann die Leute merken, wie wichtig das ist in Krisenzeiten. Und wir haben ja viele Mitarbeiter, die auf dem zweiten Bildungsweg, würde ich sagen, Lokführer geworden sind. Also die vorher schon einen festen Job hatten, irgendwo tätig waren und dann aufgrund von Arbeitslosigkeit oder teilweise auch Krankheiten, Bäcker mit Mehlstauballergie oder was auch immer, da gibt es ja alle möglichen Themen, die dann bei uns angefangen haben und gesagt haben, ich mache die Ausbildung auf Bildungsgutschein finanziert. Das ist ja so unser Modell. Wir machen Ausbildung, aber die Arbeitsämter finanzieren die Ausbildung. Und das ist schon für viele auch ein Thema, ich habe da eine zweite Chance bekommen und ich habe jetzt einen sicheren Arbeitsplatz und ich will mich eigentlich jetzt nicht so einer unsicheren Firma hingeben, die ich noch nie gehört habe, die gerade so Startup neu angefangen hat und die den neuen Dienstleister gibt, sondern ich will eigentlich bei einer Firma, die Gehälter pünktlich zahlt, die mir auch einen sicheren Arbeitsplatz in Zukunft bietet und die mir einfach diese Heimat gibt. Und das ist für viele echt ein Thema, was glaube ich, stärker noch wiegt als, ja, ich habe nochmal 3,50 Euro mehr verdient.
Jetzt hast du gerade erwähnt, zweiter Bildungsweg, Leute, die arbeitslos geworden sind. Kann ich zur MEV auch als Quereinsteiger, also ich habe mit Lokführer überhaupt nichts am Hut, aber ich will das jetzt machen, kann ich da den gesamten Quereinstieg bei euch machen und dann bei euch anfangen?
Also wir stellen tatsächlich momentan keine Mitarbeiter fest ein und bilden die aus, die sagen, ich habe, also die jetzt keinen Bildungsgutschein oder sowas mitbringen, weil wir da zu klein sind, tatsächlich, um uns das in Größenordnung leisten zu können. Also ich sag mal, wir machen schon eine Alb-Ausbildung, also das machen wir, eine klassische Alb-Ausbildung, das tun wir. Aber das ist sozusagen eher die, ja, ich sag mal, der normale Bildungsweg, aber auf dem Quereinsteigerweg machen wir es tatsächlich nur mit Bildungsgutschein. Wir überlegen immer wieder, ob es auch mal anders sinnvoll wäre, aber da man die Mitarbeiter nicht festbinden kann danach, sagen wir halt, das Investment ist sehr, sehr groß und der Anfangsinvest ist sehr groß, sodass wir sagen, lass uns das Bildungsgutscheinmodell weiterverfolgen. Aber ich sage mal niemals nie, also wenn wir auch einen guten Bewerber hätten oder sagen, den wollen wir unbedingt haben, der passt super rein, würde ich auch sagen, vielleicht machen wir dann auch mal eine andere Entscheidung.
Nur für mich, weil ich offenbare, ich weiß es nicht. Wie kommt man an so einen Bildungsgutschein?
Ja, wenn du bei deinen, also wenn du normalerweise bist ja beim Jobcenter oder Arbeitsagentur, bist ja da arbeitslos gemeldet und die versuchen dich ja in Beschäftigung zu bringen. Und normalerweise ist dann ja so, ja, wenn ich irgendwo bin und sage, ich suche einen Job, ja, wird halt vermittelt und dann kriegst du irgendeinen Job im Amazon-Lager oder was auch immer. Jetzt mal blöd gesagt, man findet meistens ja schon irgendeinen Job. Aber die Arbeitsämter, denen ist ja, ich sage jetzt mal Arbeitsamt, weil es der Landläufebegriff ist, aber die Jobcenter sind ja schon daran interessiert, für ihre Klienten, ihre Kunden, wie es da ja auch heißt, möglichst eine dauerhafte, sichere Beschäftigung zu finden. Und das fördern die durch diese Bildungsgutscheine. Da gibt es dann quasi Ausbildungsunterstützung, würde ich das mal nennen, dass halt quasi die Ausbildung bezahlt wird. Und das ist für Lokführer gar nicht so wenig, weil 12 Monate Ausbildung dauert so etwa. Das kostet auch ordentlich Geld, also auch für die Jobcenter. Aber sie wissen halt, wer die Ausbildung dann gemacht hat, der hat garantiert oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sicheren Job danach. Und deshalb finanzieren die das. Und ja, die Mitarbeiter kommen oder die Auszubildenden kommen da dran, indem sie mit ihrem Kundenberater im Jobcenter quasi das Gespräch führen, sagen, ey, ich habe da was gesehen, ich will unbedingt zur MEV oder ich will unbedingt Lokführer werden, unterstützt dir das? Und dann sagt, wenn der angehende Lokführer Glück hat, dann kriegt er seinen Bildungsgutschein und dann wird er bei uns ausgebildet.
Sehr cool.
Aber das hört sich jetzt auch so immer so negativ an, so ein bisschen, ja, wir nehmen da nur Arbeitslose und mit Bildungsgutschein. Das ist aber tatsächlich gar nicht so der Punkt. Ich sage immer so, wir sind der zweite Chancegeber. Also wir haben so ein Stück weit auch dieses, ja, wir retten Leute vor Arbeitsplatzverlust in der Vergangenheit, weil Arbeitgeber Entlassungswellen im Lokführerbereich hatte. Komm zu uns, bei uns hast du eine zweite Chance, kannst einsteigen. Wir helfen Arbeitslosen in Beschäftigung zu kommen, zweite Chance, zweiter Bildungsweg und du kannst noch was komplett Neues machen. Wir helfen aber auch Leuten, ich sag mal, wir haben einen Kollegen, den habe ich vor Augen, der war Förster und konnte seinen Beruf nicht mehr weitermachen aus gesundheitlichen Gründen und ist totaler Eisenbahnfan und hat gesagt, ey, ich habe da Lust drauf, ey, Lokführer, das wollte ich schon immer mal machen. Ich nutze jetzt die Chance mit, ich will es mir jetzt zu nahe zu drehen, Mitte 40, vielleicht ist er, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich sage mal Mitte 40, ich will jetzt nochmal Lokführer werden, ich mache das. Der ist jetzt Lokführer und vom Förster zum Lokführer. Also auch sowas gibt es. Und ich glaube, so Beispiele, diese zweite Chance zu geben, das finden Mitarbeiter gut, auch langfristig gut. Und ich sage mal, das ist halt das, wo wir als MEV, wofür wir auch stehen, dass wir das den Mitarbeitern ermöglichen und eigentlich keinen fallen lassen, egal was passiert.
Ich würde den persönlichen Aspekt abhaken und wir nähern uns sowieso dem Ende dieses Podcast-Interviews. Ich würde nochmal ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Antwort kriege, nochmal diesen Markt des Personalverleihs kurz beleuchten wollen und mal fragen, was kostet eigentlich ein Leihlokführer? Also, wir waren ja vorhin bei der Augsburger Lokalbahn, ich bin der Chef davon. Was kostet mich das denn jetzt?
Also man kann da schon, wenn man jetzt mal so grundsätzlich sagt, so ein niedriger dreistelliger Betrag, also immer so um die 100, sag mal aufwärts, so um die 100 € würde ich jetzt mal sagen, im Personenverkehr, da bist du mit dabei. Im Güterverkehr geht es auch mal bis zu 150 oder mehr Euro, aber so, ich sag mal, um den Dreh zwischen 100, 150 € musst du auf den Tisch legen.
Pro Stunde.
Pro Stunde. Dafür ist aber zumindest bei uns dann alles drin. Bei allen ist das auch nicht so, aber du hast da tatsächlich alles drin. Da ist dann der Mann kommt hin, der ist immer, also der ist dann auch immer gesund. Du zahlst doch nur, wenn er gesund ist, nicht wenn er krank ist. Du zahlst auch nur, wenn er im Einsatz ist, nicht wenn er krank ist. Du zahlst auch nicht, wenn er im Urlaub ist und und. Also das ist schon ein Thema. So teuer ist es am Ende gar nicht, wenn du es umrechnest. Also selbst wenn jetzt da alle sagen, ja, der Lokführer kriegt doch nur um die 30 Euro in der Stunde oder was auch immer. Aber musst du dir auch sagen, wie viel Produktivität im Sinne einer Stunde hast du wirklich und und. Also von daher ist es einfach das gesamte Paket inklusive auch Übernachtung und so weiter, was natürlich damit finanziert wird.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, man kann nicht
davon. Aber es hört sich immer so viel an. Ich weiß ja, unsere Kunden sagen, oh, es ist halt viel zu teuer. Das würde ich auch sagen. Ja, klar.
Also aus der Perspektive des Angestellten klingt das natürlich enorm viel. Aus der Perspektive des Arbeitgebers sieht das wahrscheinlich sehr schnell ganz anders aus, weil der muss natürlich mit ganz anderen Kosten kalkulieren. Der sieht ja nicht nur das Arbeitnehmergehalt, sondern er sieht auch den Arbeitgeberanteil. Der sieht die ganzen Lohnnebenkosten, die alle noch oben drauf kommen. Und dann natürlich dann noch die Unternehmenskosten, die sich da noch für den Kunden oben draufschlagen. Von daher.
Und du musst tatsächlich auch sehen, wenn du jetzt bei, also das eine ist ja sozusagen der nackte Wert und ich habe mir auch gerade überlegt, ob ich den eigentlich sagen soll, aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, ja, das ist ja so ungefähr, dass man mal eine Größenordnung hat, auch für eure Hörer, was ist eigentlich da die Größenordnung? Ja. Aber es hört sich natürlich immer viel an, aber wenn du auch siehst, welche Strukturkosten auch eine Firma wie die MEV hat, wir brauchen eine Disposition rund um die Uhr, 24/7, ich hatte es ja vorhin gesagt, nicht, dass mich einer nachts anruft, naja, also tatsächlich braucht eine Disposition, die brauchen, müssen da sein als Ansprechpartner. Wir haben Notfallmanagement, wenn tatsächlich was passiert. Einer muss in die Erstbetreuung gehen. Wir haben tatsächlich auch die ganzen Teamleiterstrukturen. Wir haben auch natürlich sonstige Personalstrukturen, die du brauchst. Du brauchst viele Themen, um so ein Geschäft aufzuziehen. Wenn du sagst, ich mache mich selbstständig und mache mit drei Kumpels so einen Lokführerverleih auf und suche, welcher Name noch frei ist, mit Zug vorne dran oder Train oder sonst irgendwas, da findest du gar nicht mehr so viele, weil da gibt es schon ganz viele im Markt, dann kannst du garantiert am Anfang recht, also die Dollarzeichen leuchten bei vielen in den Augen, bis sie merken, was sie eigentlich wirklich aufbauen müssen und was dann so ein Hotel in der Übernachtung in der Großstadt dann doch kostet, was eine Bahncard 100 überraschenderweise kostet, was ein Dienstwagen möglicherweise kostet. Also man merkt das dann erst, wenn man, glaube ich, so mal vom Start-up mit aller Hurra, wir verkaufen uns selber, zu einer Struktur kommt, dass man da nicht so wirklich überleben kann mit den paar Euro.
Ja.
Aber das muss auch jeder selbst lernen und da haben wir, glaube ich, in den 25, 26 Jahren unseres Bestehens relativ viele Möglichkeiten gehabt zu lernen, was geht und was geht nicht.
Du hattest ja gesagt, ihr kümmert euch ja dann für eure Lokführer um Unterbringung etc. Wie ist denn, wenn jetzt meiner Schicht wirklich mal was gehörig schief geht? Geht da jemand bei euch in Vorleistung oder kümmert ihr euch auch da kurzfristig darum, wie kriegen wir unseren Lokführer vom Zug weg, wie kriegen wir den irgendwie irgendwo untergebracht oder strand ich im blödesten Fall irgendwo in einem Betriebsbahnhof mitten im Nirgendwo?
Ja, also tatsächlich, da sorgen wir auch dafür, also unsere Mitarbeiter müssen ihre Hotels nicht selber buchen, sondern das macht unsere Hoteldispo, die auch, also die natürlich typischerweise über den Tag da ist, aber nachts machen es die Disponenten. Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen nicht selber stornieren oder selber buchen. Also wenn ich jetzt eigentlich geplant war, mein Zug sollte in Fulda enden, aber tatsächlich bin ich jetzt in Göttingen, geht wahrscheinlich noch, sagen wir, in Göttingen rausgekommen und es ging halt einfach nicht weiter, dann bucht unsere Disposition ein neues Hotel in Göttingen. Vermutlich müssen wir das alte in Fulda trotzdem zahlen, aber wir buchen ein neues Hotel in Göttingen. Wir würden dem Mitarbeiter, je nachdem, wo er ist, natürlich das Taxi auch zahlen. Da muss er gar nichts machen. Das wird auch alles auf Rechnung übernommen von der Firma. Das heißt, also da muss der Mitarbeiter eigentlich nur sagen, Dispo, ich habe ein Problem, ich komme nicht weg. Der wird vielleicht ein bisschen fluchen und sagen, was ein Misttag, was ist denn heute passiert? Das gibt's doch gar nicht. Und oh, ey, das ist so ein Dreck. Das wird garantiert passieren. Aber im Zweifelsfall wird Dispo sagen, komm, sei ruhig, in ein paar Minuten ist das Taxi da, dann geht's ins nächste Hotel und wir haben dafür gesorgt, dass. Also das passiert dann bei uns leider in schöner Regelmäßigkeit, weil es gibt leider viele Unregelmäßigkeiten, aber da kümmern wir uns dann auch drum.
Super, nee, das war für mich noch gerade so von Interesse, weil kennt man ja irgendwo dann doch auch, wenn man selbst hin und wieder unterwegs ist.
Ja, natürlich. Wir kennen alle das Eisenbahngeschäft und zeigt mir einen Tag, wo im Gesamtnetz alles so läuft, wie es mal geplant war.
Ja, und ich glaube, ihr müsst auch sehen, wenn du als Lokführer da draußen bist, und das erlebe ich auch immer wieder, was mir so Kollegen von anderen EVUs erzählen oder von anderen Personaldienstleistern. Ja, es ist natürlich immer auch schön, wenn ich sage, ja, ich kann mich das selber organisieren, ich hole mir da selber ein Hotel oder im Zweifelsfall gar keins, ich kriege eine Pauschale, dann schlafe ich halt auf der Parkbank. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Also wir sagen auch immer nicht dieses Thema Gewinnmaximierung des Lokführers im Sinne, ja, ich kriege eine Übernachtungspauschale und dann übernachte ich halt irgendwo auf einer Pritsche, sondern wir sagen, nee, wir wollen Sicherheit und die Leute sollen in einem gescheiten Hotel, an einem gescheiten Ort, in einem sicheren Hotel übernachten können. Und das ist dann normalerweise so ein 4-Sterne-Hotel, manchmal auch ein 3-Sterne, aber im Regelfall so 4-Sterne-Ketten oder auch mal individuelle Hotels, wo wir auch sagen, da sind die Leute untergebracht, da funktioniert alles. Wir haben auch noch Dienstwohnungen, so ganz, eine ganze Reihe sogar in den Hotspots, wo dann wir quasi mehrere Zimmer für Lokführer vorhalten mit Küche und allem drum und dran. Manche hassen das, die gehen lieber ins Hotel, andere lieben das, weil es so ein bisschen Heimat und Gemeinschaft ist, also es gibt solche und solche. Und auch das ist ein Thema, wo wir sagen, da müssen wir dafür sorgen, dass die Dinger in einem guten Zustand sind. Das ist nicht ganz so einfach, weil das ist weit weg. Aber auch da versuchen wir dann immer auf die Wünsche der Leute einzugehen, auch zu sagen, ja, wenn die Matratzen durchgelegen sind, gibt es halt neue. Und dann müssen wir auch da investieren. Und wir wollen, dass einfach jemand ausgeruht danach wieder zu seinem Dienst kommt und nicht irgendwo ja auf Kosten der Sicherheit übernächtigt dann am nächsten Morgen oder in der nächsten Nacht auf den Zug geht.
Sehr schön. Jetzt kommt die wichtigste Frage zum Schluss. Welche Fragen haben wir denn vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema loswerden möchtest?
Ja, ihr habt sehr, sehr umfangreich und sehr vielfältig gefragt. Das finde ich ja immer sehr schön, weil man merkt, dass ihr wisst, von was ihr redet und dass ihr auch die Inhalte sehr gut kennt. Na, ich glaube, ich würde nur zum Schluss noch sagen, also guckt's euch einfach mal an als Lokführer. Also wer das jetzt so hört und sagt, eigentlich, nee, ich wollte da nie hin, so Personaldienstleister ist schon komisch, ach, weiß auch nicht, aber guckt's euch einfach mal an, bewerbt euch mal oder ruft einfach unverbindlich mal an, schreibt uns eine Mail und guckt euch das mal an, weil ich glaube, so schlecht ist das gar nicht, wie manche vielleicht auch so aus Vorurteilen herausdenken. Sprecht mal mit ein paar Kollegen bei uns und ja, vielleicht überzeugen wir ja auch fertige Lokführer zu uns zu kommen und in das Modell reinzugehen, auch für unser EVU vor allem Leute zu finden. Das würde mich total freuen. Und ansonsten, wer Eisenbahn begeistert ist und auch sagt, ich habe da richtig Bock auf Eisenbahn, ja, auch da können wir da mit Alpausbildung und sonst wie helfen und auch gerne, wer sagt, ich kriege einen Bildungsgutschein, weil ich bin in der Umschulung oder ich muss eh was anderes machen. Auch da sehr, sehr gerne zur MEV kommen, da freuen wir uns total. An unseren 3 Standorten, die wir aktuell haben, Mannheim, Essen und Hannover, da bilden wir auch im nächsten Jahr Leute aus. In 9 Kursen so in etwa ist der Plan, also pro Standort 3 Kurse. Das heißt, da gibt es auch genug Plätze noch für nächstes Jahr und da freuen wir uns über Bewerbungen.
Sehr gut. Wir werden natürlich die Kontaktdaten in die Shownotes schreiben. Und dann schaut euch mal auf der Internetseite von der MBV gerne um oder aber, um natürlich die Neutralität hier zu bewahren, auch gerne irgendeinen anderen Personaldienstleister, wenn euch das ganze Thema hier irgendwie gecatcht hat. Thorsten, vielen, vielen Dank dafür, dass du vorbeigekommen hast, dass du dich hier diesen vielfältigen Fragen gestellt hast.
Sehr gerne.
Alles klar. Leute da draußen, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare oder Kritiken, schreibt uns doch gerne an mail@zugfunk-podcast.de oder aber noch viel besser auf der Internetseite zugfunk-podcast.de findet ihr unter jeder Folge einen Bereich, wo ihr kommentieren könnt. Vollkommen anonym könnt ihr dort eure Kommentare, Kritiken, Anregungen oder Fragen hinterlassen. Wir sind auch in Social Media unterwegs. Hier und da findet ihr uns zum Beispiel auf Mastodon. Probiert das gerne mal aus. So, jetzt die letzten Worte. Vielen Dank nochmal, Thorsten, an dich. Vielen Dank, Hendrik, dass du auch die Zeit dafür gefunden hast, hier mitzumachen. Und ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.